Ich begrüße Sie zur letzten Vorlesung der Spielegeschichte in diesem Semester. Heute gibt es sowas, was eigentlich kein Genre ist, sondern so ein bisschen quer zu dem ludischen Genrebegriff steht, den wir bislang hatten, aber dennoch als Besonderheit dann doch in der Spielegeschichte auftaucht, nämlich die Kunstspiele. Warum das kein Genre ist im bisherigen, liegt daran, dass es kann Kunstrollenspiele geben oder Kunstplattformer oder Kunstadventures. Die große Frage, die bei dem Thema Kunstspiele beschäftigt, ist nicht, welche Genre es ist, sondern was ist eigentlich Kunst? Und deswegen geht es heute um diese Frage in Bezug auf Spiele, die sich Kunstspiele nennen können oder die so genannt werden. Und wir werden verschiedene Kunstdefinitionen durchgehen, immer in Bezug auf Spiele, und dann mal schauen, ob unter dem jeweiligen Kunstbegriff es Spiele gibt, die sich unter den Begriff subsumieren lassen. Das ist üblicherweise ein Thema, weil wir kriegen das im fünften Semester, kriegen Sie es nochmal, sprechen wir über Kunst im größeren Kontext, den wir aber auch anhand dieser Kunstbegriffe durchgehen, der unter Studierenden dann viel Diskussionsbedarf aufwirft, ohne dass sie den artikulieren, weil aber Kunst ist doch das und das ist doch keine Kunst, weil sie vielfach auch schon eine klare Vorstellung haben in ihrem Leben, was Kunst ist und was nicht, beziehungsweise sich irgendwie damit arrangiert haben. Ich weiß nicht, ob wir die Gelegenheit heute ergreifen können. Sie können aber gerne dazwischen funken und sagen, Moment, das kann doch gar nicht stimmen. Ich versuche aber, Ihnen das neutral wie möglich vorzustellen. Also es gibt am Ende, das kann ich Ihnen sagen, Sie werden am Ende nicht wissen, was Kunst ist, und Sie werden auch nicht entscheiden können, ob ein Spiel ein Kunstspiel ist. Aber Sie werden verstehen, wieso manche das glauben, es zu können. Wir fangen deswegen bei dem naiven Kunstbegriff an, den jeder mit sich rumschleppt, der so ein paar Diskussionen hinter sich gebracht hat und keine Lust mehr darauf hat. Der sagt einfach, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Also wenn du das für Kunst empfindest, dann ist das auch Kunst. Oder wenn ich sage, dass das Kunst ist, dann ist es auch so. Genau, ich habe das jetzt immer an Calvin festgemacht. Der ist ein großer Künstler, wie Sie vielleicht wissen. Wenn nicht, kann ich Ihnen sehr empfehlen, das gesammelte Werk zu lesen. Er macht gerne Kunst mit Schnee und sein You do like my snowman house of horror, do you? Genau, so, und wer entscheidet jetzt, ob das Kunst ist oder nicht? Das Problem ist bei diesem Begriff, dem subjektiven Kunstbegriff, dem man sich deswegen so schön anschließen kann, weil er jede Diskussion beendet. Du hast recht, ich habe recht, und wenn du es so findest, dann ist es doch Kunst, und wenn ich sage, es ist keine Kunst, dann hat jeder seine Meinung und wir müssen uns nicht streiten. Das ist sehr schön für die liberalen Laien. Das Problem ist aber, wer ist der Betrachter? Denn gibt es eine Altersbeschränkung? Gibt es irgendwelche Ausbildungshintergründe, die Sie haben müssen, um zu sagen, das ist der Betrachter? Das Problem, was wir damit haben, wenn alles Kunst sein kann, weil es einen Betrachter gibt, der sagt, für mich ist das Kunst, dann ist alles Kunst. Auch Barbies Ponyhof oder hier Reiten im Sattel. Also Sie haben kein Kriterium, mit dem Sie sagen können, das ist keine Kunst. Weil es muss ja irgendeiner nur auftauchen, der glaubhaft versichert, ich finde das total toll, für mich ist das echt Kunst. Damit ist es auch irgendwie Teil dieses subjektiven Kunstbegriffes. Und damit ist nichts mehr Kunst. Sie brauchen keinen Begriff mehr dafür. Wenn alles drunter fällt, wenn sich nur jemand findet, der laut schreit, dann brauchen Sie auch keinen Begriff mehr. Dann ist es halt hübsch oder es gefällt jemandem oder so, aber es ist, unterscheidet sich nicht, es gibt keinen Unterschied zwischen Kunst und Nicht-Kunst, weil es kein Wort ist, das irgendwie eine Vermittlungsfunktion haben soll, wenn es nur mein privates Vergnügen ist, was ich als Kunst bezeichne. Sie haben Ihr Ziel erreicht, es gibt keinen Streit mehr, weil sich man ja über Geschmack lässt sich ja nicht streiten, weiß man ja, aber Sie sind um einen Begriff ärmer, der in der Welt doch häufiger verwendet wird. Insofern würde ich vorschlagen, auf den subjektiven Kunstbegriff völlig zu verzichten. Der ist nicht diskursfähig. Damit kommen Sie nicht weiter. Damit können Sie nur Frieden schaffen, aber keine Diskussionen. Sie werden sich nie einigen können, weil es kein Außenkriterium gibt, an dem man das überprüfen kann. Also kommt das nächste Kriterium. Kunst kommt von Können. Kommt es auch etymologisch? Also der Begriff der Kunst hat die gleichen sprachlichen Wurzeln wie das Können, sondern es entstammt aus einer Zeit, in dem Kunst was wie Kunsthandwerk war, dass jemand halt sehr gut Porträts zeichnen konnte oder sehr schöne Landschaften malen konnte. Das war bis ins 19. Jahrhundert auch eines der zentralen Kriterien. Also da reichte es nicht, dass man außerirdische Schneemänner basteln konnte, sondern man musste ein enormes handwerkliches Können aufweisen. Das änderte sich mit dem Auftauchen der Fotografie. Als es dann selbstmalende Bilder gab, also Fotografie, das Licht malte und nicht mehr der Künstler malte, dann war es nicht mehr so toll, dass jemand realistisch Landschaften malen konnte mit Öl und auf Leinwand. Wenn man sagen konnte, ja, aber meine Polaroid-Knipser, der macht das noch viel besser und außerdem habe ich mehr Farben und das ist alles passender. Ich könnte ja jetzt sagen, dass die Vorlesung um 3:45 losgeht. Tue ich jetzt aber mal nicht. So, und ja, also es ist jetzt ein bisschen klein, Sie können das nicht, oh, how unoriginal, wie irgendwie, wie banal. Stupid kid, if you don't have anything to say, just keep it, also keep it quiet. Also wenn man nichts zu sagen hat, muss man es auch nicht machen. Well, this is certainly shocking. Basically, provoking a reaction isn't the same thing as saying something significant. Also die reine Provokation reicht nicht. Und der Nächste sagt, there's no point expressing ideas if you can't make them understood. You're just blabbing to yourself, too abstract. And aren't we all bored with irony by now? You just think you're above it all, kid, weil man so eine klassische Familie nachbaut. I tell you, Hobbes, it's tough being the sole guardian of high culture. Talents like ours carry such enormous responsibility. Also man braucht halt eine besondere Befähigung zum Kunst. Was bedeutet das auf Spiele bezogen? Ist Kunst etwas, was man, also alles, ist es dasselbe, dass ich sage, wenn jemand besonders geschickt ist in einem Handwerk, ist er dadurch ein Künstler. So wie man das bis zur Erfindung der Fotografie sagen konnte. Da war jeder Künstler, der den aktuellen König, Graf oder Landfürsten gut porträtieren konnte, das ging dann als Kunst durch. Was machen wir mit Menschen, die Scratch programmieren können? Eine visuelle Programmiersprache kennen Sie nicht, außer Sie haben mal Lego Mindstorms programmiert oder Scratch in der Schule gemacht. Auf der rechten Seite sehen Sie das Resultat. Der kleine Feuerball muss, Gobo muss zu den Cheetos kommen und wird von dem Drachen aufgehalten. Sie können sich vorstellen, dass das Spiel jetzt nicht besonders anspruchsvoll ist, aber es bedarf einiges an Kunsthandwerk oder an handwerklichem Geschick, um das umzusetzen. Das ist so eine kleine Engine, die ist ganz interessant. Aber was muss man eigentlich können, damit es Kunst ist und wer definiert das? Wer sagt, ab dieser Schwelle ist das Können hoch genug, dass es als Kunst durchgeht und ab dieser nicht? Vielleicht so, ja, wenn das besser ist als das, was ich kann. Aber was ist denn also der Maßstab? Und was machen wir mit sowas? Also Call of Duty Black Ops Declassified für die PS Vita ist sicherlich ein technisch anspruchsvolles Spiel. Das muss man erstmal hinkriegen. Hat einen Metascore von 33, ist eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Ist das Kunst, nur weil es handwerklich anspruchsvoll war? Was machen wir mit Ocarina of Time, das also fragwürdig beste Spiel aller Zeiten, jedenfalls nach Metascore von sagenhaften 99%. Ist das jetzt Kunst, dass man so einen Score bekommt? Also das Problem ist, wenn Sie sagen, Kunst kommt von Können, bricht es uns an dem Maßstab, ab wie viel Können haben wir genügend Kompetenzen, um als Künstler durchzugehen? Und wer setzt den eigentlich fest? Gibt es dann doch ein Komitee, was sagt, ab Metascore von 92 ist es Kunst? Oder wie soll das funktionieren? Deswegen ist auch der Begriff, Kunst kommt vom Können, oder das kann ich doch auch, also kann es keine Kunst sein. Wie sagte zu Picasso jemand, als er wieder seine Taube gemalt hat, das kann meine 8-jährige Tochter. Ja, ja, sagt er, aber erst nachdem ich es gemacht habe. Und wer entscheidet eigentlich, ab wann was genug ist? Also es ist schwierig mit dem, sowohl das Subjektive, aber ich finde es aber doch Kunst. Das reicht nicht, weil es nicht vermittelbar ist. Von Können reicht es nicht, weil wir keinen Maßstab haben. Also wir haben immer noch kein Kriterium, beziehungsweise wenn wir es ansetzen, ist jedes Spiel Kunst, wenn einer sagt, das ist es, oder jedes Spiel, was schwierig genug zu machen war, was auch immer schwierig genug ist. Also Spiele sind in beiden Fällen Kunst, aber es ist nicht zufriedenstellend als Ergebnis. Dann kommen wir zum traditionellen Essentialismus. Also was ist ein Kunstwerk? Was ist das Wesen der Kunst? Und Kunstlehrer maßen sich ja auch an, das zu erkennen und sagen ihnen auch immer, ja, ja, ich weiß das, du nicht, und deswegen kann ich entscheiden, ob das Kunst ist. A painting, moving, spiritually enriching, sublime, high art. Also das erkennt man schon, ein Bild ist Hochkultur, heißt das im Deutschen. The comic strip, vapid, juvenile, commercial, hackwork, low art, Subkultur. Oder tiefe Kunst, also keine Kunst. A painting of a comic strip panel, sophisticated irony, philosophically challenging, high art. Also Roy Lichtenstein, große Kunst, wenn der seine Comics abmalt. Suppose I draw a cartoon of a painting of a comic strip, sophomoric, intellectually sterile, low art. Wer entscheidet das? Ist wieder die große Frage. Und was ist das Gemeinsame dessen, was wir Kunst nennen? Wenn wir sagen, es gibt eine Essenz im Kunstwerk, etwas, was jedes Kunstwerk gemeinsam hat, und daran erkennt man die dann auch. Und vielleicht braucht es auch eine gewisse Ausbildung, um dann zuzugestehen, jawohl, das ist Kunst. Ist halt die Frage, worin besteht die Essenz? Können Sie irgendetwas angeben, was das ausmacht und was machen wir mit sowas? Das berühmte Bidet von Marcel Duchamp, genannt Fountain, 1917 ins Museum gehoben. Was hat er gemacht? Er kauft im Baumarkt so ein Herrenklo, beschreibt es mit R-Matt. Also es gab eine Ausschreibung, die Grenzen der Kunst, wo gesagt wird, hier schicken Sie was ein und wir stellen es aus, egal was es ist. Wir wollen nämlich zeigen, dass Kunst vom Volk ausgeht und nicht irgendwie so eine Definitionshoheit ist. Sagt er, das gucke ich mir mal an und schickt halt so ein Klo hin und sagt, es ist Kunst, weil ich das als Künstler einreiche. Haben Sie abgelehnt. So, und damit hatte er, was er wollte, nämlich sagen, haha, ihr seid halt doch Elitisten und euer Programm funktioniert gar nicht, weil ihr doch nicht alles ausstellt. War ein großer Skandal und sein Werk ist bis heute eines der unsterblichen Werke der modernen Kunst, weil es die große Frage stellt, was ist eigentlich ein Kunstwerk? Ab wann hört ein Werk auf, Kunstwerk zu sein und wie gehen wir damit um? Ein sogenanntes Ready-Made, der hat dann noch andere Flaschentrockner und Fahrradsattel, glaube ich. Also er hat noch mehrere so fertig gekaufte Werke, die er dann ins Museum oder in Ausstellungskontexten untergebracht hat und die Diskussion ausgelöst hat, ist das noch Kunst? Weil das kann ja nun wirklich jeder. Das können Sie auch in den Baumarkt gehen, ein Klo kaufen und sagen, ist Kunst. Aber Sie machen es erst, nachdem die Chance gemacht hat. Insofern ist aber die Frage, was macht man mit so einem Ding, wenn man jetzt vielleicht mal nicht die Unterschrift sieht? Man sieht das im Ausschuss. Sehen Sie dann, dass es ein Klo ist oder dass es Kunst ist oder denken Sie, da hat ein Handwerker was liegen lassen? Das ist wirklich ein Problem. Sie kennen ja die berühmte Fettecke, wo die Putzfrau die dann wegwischt, weil sie dachte, da wäre Dreck in der Badewanne und dabei hat sie ein Werk von Beuys zerstört. Also ist das Kunst oder kann das weg? Gibt es ja auch so ein Buch. Man sieht es heutzutage bestimmten Werken nicht mehr an, ob es Kunst ist. Wenn Sie beim RW-Gebäude waren am Campus und sich fragen, warum hat der Maler die Beize da hinten ausgestrichen? Nein, das waren 15.000 Euro. Das können Sie auch, da gibt es auch ein kleines Zettelchen, das darauf hinweist, Sie stehen angesichts von Kunst. Was man aber erst dann versteht, wenn man es liest und nicht, wenn man das Werk anschaut. Ja, also es ist amüsierend, klar, Sie kennen das Problem, aber wenn wir es ernsthaft das Geschäft betreiben wollen, rauszufinden, was ist Kunst, wird es Ihnen nicht gelingen, etwas festzumachen, was, sagen wir mal, die Mona Lisa und dieses Bidet gemeinsam haben, dass man dem Werk, wenn man es auf der Straße finden würde und einigermaßen gebildet sei, sagt, Kunst sieht man doch, also man muss da nur genau hingucken. Musste man nicht, also kann man hier nicht. Und die Ready-Mades werden uns noch große Schwierigkeiten machen, auf der Suche nach dem Wesen der Kunst, weil sie sich hier diesem Wesen so massiv entziehen, wenn man ihn im Werk sucht. Es gibt natürlich andere Kunstbegriffe. So, Roger Ebert, der viel zu früh von uns gegangene Filmkritiker, hat irgendwann den Fehler gemacht, sich zu Computerspielen zu äußern, 2005 nämlich, mit dem denkwürdigen Aufsatz, Videogames can never be art. So, weil er sagt, also er sucht so, was ist das Wesen von Kunst? Er hat es auch gefunden. I did indeed consider videogames inherently inferior to film and literature. Also unterlegen, Film und Literatur, da geht nichts drüber. There is a structural reason for that. Also es gibt einen strukturellen Grund, nicht weil ich Spiele nicht mag, keineswegs. Das Wesen des Kunstwerks ist betroffen. Videogames by their nature requires player choices, which is the opposite of the strategy of serious film and literature, which requires authorial control. Also nach Roger Ebert ist das Wesen der Kunst die Kontrolle des Autors oder des Kunstschaffenden, ob es jetzt der Regisseur oder der Autor ist. I am prepared to believe that video games can be elegant, subtle, sophisticated, challenging and visually wonderful, but I believe the nature of the medium prevents it from moving beyond craftsmanship to the stage of art. Also handwerklich kann es alles toll sein und bewegend und alles möglich, aber nicht Kunst. To my knowledge, no one in or out of the field has ever been able to cite a game worthy of comparison with the great dramatists, poets, filmmakers, novelists and composers. Das war 2005. That a game can aspire to artistic importance as a visual experience, I accept. Visuell kein Thema, schon 2005. But for most gamers, video games represent a loss of those precious hours we have available to make ourselves more cultured, civilized and empathetic. Also waste of time. Denn in der Zeit, in der Sie Final Fantasy spielen, könnten Sie halt auch was Sinnvolles machen, wie ein Buch lesen oder einen schönen Film schauen. Sie können sich vorstellen, dass das in der Community nicht gut aufgenommen wurde. Er sagt, er hätte mehr Kommentare auf den Aufsatz bekommen als Krieg und Frieden. Und er hat sie alle gelesen und er bereut es, weil er lieber Krieg und Frieden nochmal gelesen hätte. Aber er wollte das ernst nehmen und dann hat er noch viel geschrieben dazu. Und irgendwann haben sie dann, wir werden das noch weiter, er hat noch andere Argumente, wir werden ihn noch wiedersehen. Aber das ist so ein klassisches, essentialistisches Argument. Kunst ist Folgendes und da fallen Spiele nicht rein, nämlich Autorenkontrolle. Das Problem ist, haben Spiele wirklich keine Autorenkontrolle, nur weil Spieler was machen können? Und hat jedes Kunstwerk eine volle Autorenkontrolle? Was ist mit dem BD? Wer ist jetzt eigentlich der Künstler, der Duchamp oder der Industriedesigner, der das gestaltet hat? Und das ist so die große Frage, die man an moderne Kunst durchaus stellen kann. Da gibt es Performance-Künste, die halt auch von dem Mitarbeit des Zuschauers lebt. Das sind alles so Dinge, die, also das funktioniert bei Leuten, die halt, der hat alte Shakespeare-Schule, der ist halt mit Literatur und Malerei aufgewachsen und sagt dann einfach qua Autorität, so, das ist alles keine Kunst. Kunst braucht die volle Autorenkontrolle und alles, was davon abweicht, ist halt inferior by their nature. Bleibt aber schwierig als Begriff, weil er vieles ausschließt, was als Kunst verhandelt wird. Insofern ist halt die Frage, wollen wir sagen, nee, was Kunst ist, definieren wir und dann sagen wir einfach, der Rest ist keine Kunst. Oder suchen wir ein Konzept, was alles abdeckt, was man unter Kunst verstehen kann oder was unter Kunst in der Gesellschaft auch angesehen wird. Und was machen wir bei Filmen? Wer ist denn da der Autor? Ist es der Regisseur, der Kameramann oder die Kamerafrau? Es sind ja so viele daran beteiligt, Schauspielerinnen, Schauspieler. Wer hat denn eigentlich jetzt die Autorenkontrolle über den Film? Und ab wann ist es dann eigentlich ein Kunstwerk, wenn wirklich nur einer sich dafür verantwortlich zeichnet? Ist schwierig, also essentialistisch zu argumentieren, funktioniert nicht mehr oder halt so, weil ich so setze. Aber im Diskurs hält sich das nicht durch. Das Problem ist, sie kriegen nicht das Kriterium, dass es geht. Weil, also vielleicht hierzu noch zum Autor, nicht jedes Autorenwerk ist Kunst. Also brauchen sie noch mehr Kriterien. Wir können ja sagen, okay, wir brauchen mindestens einen Autor, der sich voll verantwortlich zeichnet. Aber das würde wieder Barbies Werk oder irgendwann ja vielleicht gerade einen Barbie-Film würde es zur Kunst machen, würde er ja auch nicht sagen. Also braucht es noch zusätzlich was das Wesen der Kunst ausmacht. Und das zu finden, hat sich die Kunstgeschichte und auch die Kunstwissenschaft noch nicht darauf einigen können. So ein Ebert kann Ihnen das sagen, aber der Nächste sagt Ihnen was anderes und wer von denen hat Recht und wer entscheidet, wer Recht hat, was das Wesen der Kunst ausmacht. Ihr Kunstlehrer, der Ihnen eine Note gibt. Aber das ist ja nicht das, was im Leben entscheidend ist, dass Sie für richtige Antworten belohnt werden, sondern dass Sie zu den Dingen vordringen und die diskursfähig halten. Gut, also nächster Kunstbegriff, der Funktionalismus. Welche Funktionen hat Kunst? Wir sagen also nicht, wir wissen, was Kunst ist, aber wenn Kunst eine gewisse Funktion erfüllt, zum Beispiel symbolisch ist oder die Menschen unterhält oder provoziert oder irgendwas hat, dann geht es als Kunst durch. Schwierig genug. Was sind hier die Funktionen? It's a new year, new beginning, new possibilities. This snowman represents the spirit of the new year. Looking ahead, he strides forward with confidence and determination. He challenges, he imagines, he invents, he calls forth the best qualities of human drive and ingenuity. Very inspiring. Aha, Kunst, inspiriert. Thank you. And over here the real world. Right, this is why we're always glad when the old year is over. Also das ist ein bisschen auch vielleicht das Verhältnis zu Kunst, wenn sie Kunst inspirieren will und die Funktion hat, die Menschen zu etwas Besserem zu erziehen, was ja der Kunstbegriff, sagen wir mal, im Humanismus war, dass Kunst auf jeden Fall, was Ebert ja auch gesagt hat, it makes you more empathetic and cultured and civilized, also das ist die Funktion von Kunst. Dann guckt man halt auf die dahinter und das ist dann the real world, die sagt aber doch nicht wirklich. Also Jeff Koons mit seinen Ballonpudeln soll doch nicht wirklich inspirieren und ist der teuerste Künstler der Welt, 150 oder 180 Millionen Dollar für so Kupferpudel. Muss man erstmal hinlegen. Das ist tatsächlich das Problem, dass dieser Funktionalismus, welche Funktion erfüllt es, wer entscheidet das und erfüllt es das wirklich und schneidet das den Diskurs ab. Das Problem ist auch hier wieder, was ist eigentlich dieser Funktionenkatalog? Was soll Kunst gesellschaftlich erreichen und wer definiert diesen Katalog? Das ist ähnlich wie bei dem Essentialismus, nur gucken wir hier nicht auf das Werk, sondern auf die Wirkung des Werkes in der Gesellschaft beziehungsweise die Funktion, die es dort erfüllt. Um zu dieser Beize zu kommen im RW1, es gibt in Ausschreibungen, wenn Sie ein Haus bauen mit öffentlichen Mitteln, also Steuermitteln, zum Beispiel ein Unigebäude, dann sind Sie verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz für Kunst auszugeben. Du musst irgendwie ein paar 10.000 Euro müssen dann in Kunst fließen, damit die gefördert wird. Und das ist irgendwie aus der Idee heraus, dass Kunst halt so einem Gebäude auch noch zusätzlich was hinzufügt, was wichtig ist. Ohne dass man das jetzt, das kann man in Zahlen ausdrücken, nämlich 1,2%, aber nicht unbedingt in Funktion, das steht im Gesetz dann nicht drin. Da gibt es Menschen, die kommen in meine Vorlesung. Seid ihr nur Gäste oder gibt es ein Anliegen? Okay, sehr gut. Also was sagt Roger Ebert dazu? Der hat ja natürlich auch ein paar Ideen, was Kunst so alles machen sollte. I thought about those works of art that had moved me most deeply. Also Kunst bewegt, most deeply. I found most of them had one thing in common. Through them I was able to learn more about the experiences, thoughts and feelings of other people. My empathy was engaged. I could use such lessons to apply to myself and my relationships with others. They could instruct me about life, love, disease and death, principles and morality, humor and tragedy. They might make my life more deep, full and rewarding. Das ist seine Funktion von Kunst, was das alles mit ihm macht. Und deswegen sagt er, Videogames, a waste of time, weil also das kann kein Spiel. Und dann entschuldigt er aber, weil das ist jetzt irgendwie, okay kids, play on my lawn, heißt der Beitrag, den er dann 2010 nach 5 Jahren anstrengender Diskussion geschrieben hat. My error in the first place was to think I could make a convincing argument and purely theoretical grounds. What I was saying is that video games could not in principle be art. Also er hat ja gesagt, es geht gar nicht wegen der fehlenden Autorkontrolle. Jetzt argumentiert er aber anders. Hier sagt er, also die funktioniert einfach für mich nicht. Also es gibt Werke, die mich viel tiefer berühren als Computerspiele. That was a foolish position to take, particularly as it seemed to apply to the entire unseen future of games. Und das war die größte Kritik. Was weißt du denn, wie in 10 oder 50 Jahren Spiele aussehen, um zu sagen, that they never can be art. Er hatte nur gesagt, ich fand bislang halt nicht. This was pointed out to me maybe hundreds of times. How could I disagree? It is quite possible a game could someday be great art. I had to be prepared to agree that gamers can have an experience that for them is art. Schon wieder ein neues Kunstargument, nämlich das Subjektive. Na, wenn ihr meint, für euch ist Kunst, dann ist halt so. I don't know what they can learn about another human being that way, no matter how much they learn about human nature. I don't know if they can be inspired to transcend themselves. Also jetzt sind wir beim Funktionalismus. Also lernt ihr was über den Menschen, also den Autor auf der anderen Seite? Lernt ihr was über die Welt? Könnt ihr euch selber übersteigen, also transzendieren? Das ist wieder ein funktionalistisches, das muss Kunst leisten können. Wenn ein Werk das nicht schafft, keine Kunst. I don't know if they can be inspired to transcend. Perhaps they can. How can I say? I may be wrong. But if I'm not willing to play a video game to find that out, I should say so. Also ich habe einfach keine Lust. I have books to read and movies to see. I was a fool for mentioning video games in the first place. Was er im Wesentlichen sagt ist, also ihr könnt ja recht haben, aber echt, ist mir total egal. Also ich will dieses Zeug nicht spielen, dann go play on my lawn. Also dann sagt halt, dass es Kunst ist und lasst mich in Ruhe. Ich muss Bücher lesen und Filme gucken. Und das ist so ein Argument von so einem ganz klassisch Gebildeten, der sich mit diesem interaktiven Krams auch nicht mehr beschäftigen will. Und er hat recht, I was a fool for mentioning video games in the first place, weil er es nur theoretisch begründen kann. Man muss dazu sagen, in der Zwischenzeit haben ihm ein paar Leute Werke gezeigt und gesagt, hier, guck's dir an, das ist doch Kunst, Flower, also auch etwas merkwürdige Spiele, die hat er alle zerrissen. Das Problem ist halt, er hat dann manches nicht mehr miterlebt. Was lernt man über andere? Wer schon mal Journey gespielt hat als Multiplayer weiß, man lernt vielleicht nicht so viel über The Game Company, aber man lernt etwas über den anonymen Mitspieler, mit dem man die Welt durchstreift. Und es kann, wenn man sich die Berichte anschaut über Menschen, die Journey gespielt haben, also genauso, wenn nicht sogar einen tieferen Impact haben, also als it moves me most deeply, wie die Betrachtung eines großartigen Kunstfilms oder eines großartigen Kunstwerkes, weil sie hier interaktiv mit einem fremden Menschen empathische Verbindung aufbauen können. Journey ist ein Spiel über Liebe und nicht ein Spiel über Wüstenmenschen. So, und wenn man das in dieser Form spielt, ist es schwer zu argumentieren, dass es die Funktion von Roger Ebert nicht erfüllen. Ob es damit zur Kunst wird, sei mal dahingestellt. Aber unter dem funktionalistischen Kunstbegriff wäre es das, unter einem subjektiven allemal, Essentialismus schwierig genug, weil wir nicht wissen, was die Ancestors, was ist das Gemeinsame zwischen Journey und einem Bidet, was im Museum steht. Also werden Sie Mühe haben, das rauszufinden, wenn Sie beides unter den Kunstbegriff fassen wollen. Können Sie was über die Welt lernen? Durchaus, spielen Sie Crusader Kings 2, da lernen Sie eine ganze Menge über die Welt, wo Sie herkommen, wie es dazu gekommen ist. Ich lobe dieses Spiel ja nicht umsonst regelmäßig. weil es durchaus unter dem funktionalistischen Kunstbegriff, also ich muss etwas lernen über die Welt oder über andere Menschen, hier durchaus Potenzial gibt. Oder lesen Sie How Tomb Raider Saved My Life in One Way or Another, also Most Inspiring, wo jemand schreibt, dass er halt aus sehr schwierigen persönlichen Verhältnissen kommt und große Probleme hatte, sich überhaupt irgendwas zuzutrauen und dann dieses Gefühl hatte, also Lara Croft hat es ja auch irgendwie geschafft. Und er sagt, er ist mit, also nicht nur diese die Edition, sondern mit den Alten auch groß geworden und das hätte ihm also die Kraft gegeben, die er gebraucht hat, um weiterzumachen. Was mehr kann man von Kunst erwarten? So, und insofern gibt es immer solche, es gibt eine Menge solche Testimonials, wie Menschen schreiben, wie Computerspiele ihr Leben verändern oder zum Besseren oder eben saved my life. Also wo jemand sagt, mache ich weiter oder höre ich auf und dann, aber Lara hat auch weitergemacht, also mache ich weiter. Macht es das jetzt zu einem Kunstwerk, weil es diese Funktion erfüllt hat? Worauf ich hinaus will, auch unter dem Begriff des Funktionalismus, ist es schwierig, bestimmte Werke auszuschließen, beziehungsweise wir können sagen, es gibt Computerspiele, die als Kunst durchgehen können. Gut. Kann man sagen, okay, ja, das mit dem Funktionalismus, wir nehmen was anderes. Also es ist schwer, sagt die Cluster-Theorie, es ist schwer, einen Katalog an Eigenschaften zu finden, nachdem etwas Kunst ist, weil es immer Werke gibt, die da nicht reinpassen. Aber wir nehmen einfach eine Teilmenge. Also wir nehmen einen großen Katalog und sagen, wenn die Hälfte erfüllt ist oder ein bestimmter Cluster, also zusammenhängende Mengen, dann ist es Kunst. I think we better get that kid to a psychologist. Also die Eltern sind immer sehr beunruhigt über seine Schneewerke. Nichtsdestotrotz, sie provozieren und also es gibt einiges zu sagen und auch offensichtlich etwas über den Künstler, das man ihn nämlich mal untersuchen lassen müsste. Das Problem der Cluster-Theorie ist auch, wie beim Essentialismus, wieder die Ready-Mades, also wieder diese Bidets und Flaschentrockner. Was erfüllen die eigentlich? Da ist keine autoriale Kontrolle. Es wird dann versucht nachzuweisen, dass Duchamp das alles von Hand gemacht hat. Und so. Aber letztlich kann man es dem Werk nicht ansehen, dass es eine kleine Variation eines Baumarktproduktes ist. Und tatsächlich gibt es eben auch Kataloge bei seinem Bidet, die genau hinweisen, es war dieses Modell, was er gekauft hat. Und es gilt als, das ist eines der zentralen Werke der Kunstgeschichte inzwischen. Also es darf kein Buch über moderne Kunst oder Malevichs Schwarzes Quadrat, wenn Sie das kennen, so ist halt ein schwarzes Quadrat, könnte ich auch. Ja, aber das muss man sagen, war ja auch vor 100 Jahren, das macht das zur Kunst. Er hat es geschafft, mit seinem schwarzen Quadrat dann in die Museen zu kommen und als Kunstwerk durchzugehen. Aber was ist die Essenz dessen oder ein Teil der Essenz, dass es gemalt wurde? Dass es auf Leinwand entstanden ist, macht es jedes Werk, was Öl auf Leinwand ist, zu einem Kunstwerk? Es bleibt alles sehr unklar. Also Cluster-Theorie würde zum Beispiel sowas wie Game Art als Teil des Gesamtwerks Computerspielen, also wenn es nur anspruchsvolle visuelle oder audiovisuelle Darstellungen gibt, würde das reichen. Sie sehen hier ein Screenshot von Mirror's Edge. Wir haben ja auch einmal im Jahr diese Ausstellung zu Videogame Tourism, die sich an dieser Dead End Thrills Seite orientiert, also sehr inspirierend. Und wo man durchaus sagen kann, wer entscheidet, ob das Kunst ist. Zumindest von der visuellen Gestaltung ist es als Foto sehr gelungen. Oder Killer 7 wird gerne in dem Zusammenhang genannt. Das hatten wir ja auch am Spieleabend ausgestellt. Als Spiel, was ist erstmal so ein Shooter-Spiel, aber von der ganzen visuellen Gestaltung doch mit klarem künstlerischem Anspruch, also deutlich mehr als andere Spiele in der Zeit. Und reicht es, wenn das Spiel eine ansprechende Grafik hat, zu sagen, ja, dann ist es doch ähnlich wie Kunst. Also vielleicht, manche sind sehr kitschig, aber durchaus, was wir hier ausgestellt haben, kann man sagen, ist so an den Randgebieten der Kunst, so wie Fotografie Kunst sein kann. Wenn Sie nur einen guten Screenshot machen und den ausstellen, haben Sie vielleicht ein kleines Werk geschaffen, oder ein Kunstwerk geschaffen und damit wird es zur Kunst, weil Cluster-Theorie ein Teil davon ist Kunst, also ist das ganze Werk Kunst. Ja, stellt uns alles nicht zufrieden. Also irgendwie, wenn man sagt, reicht das für die Computerspiele aus, reicht deswegen nicht aus, weil das immer voraussetzt, Essentialismus, Funktionalismus, Cluster-Theorie, es gibt eine Instanz, die uns diese Liste geben kann, nach der wir abhaken können, ob das jetzt erfüllt ist, die gibt es nicht. Die gibt es immer, solange Sie mit einem sprechen. Also wenn Sie mit Ihrem Kunstlehrer sprechen oder den Kunstlehrern oder mit Künstlern, die wissen ganz genau, was ein Werk zu einem Kunstwerk macht. Das ist dann vielleicht auch ganz glaubwürdig, weil Sie es beurteilen, bis Sie dann mit dem Nächsten sprechen, der sagt Ihnen was ganz anderes. Und schon zwei Künstler oder Kunstlehrer oder Kunstpädagogen haben keinen Kriterienkatalog, auf den sie sich einigen können, geschweige denn die Ästhetik, also Philosophen, die sich mit Kunsttheorien beschäftigen, sie finden diese Liste nicht. Das ist das große Problem. Das ist bei anderen Sachen so Patentierbarkeit, kann man sagen, technische Neuheit, aber sie finden es nicht beim Kunstbegriff, solange sie mit mehr als einer Person sprechen. Und zu sagen, ja, das kann ich doch entscheiden, liegt doch im Auge des Betrachters, dann sind sie wieder beim Subjektivismus, dann wird wieder alles Kunst. Weil jeder halt sagen kann, ja, für mich reicht das, aber es reicht halt nicht. Aber da gibt's was, es gibt was ganz Tolles zur Rettung, nämlich die Absicht des Künstlers. Kunst ist, wenn uns der Künstler etwas sagen wollte. Still making snow art, yep. Yesterday your sculpture melted. This time I'm making advantage of medium's impermanence. This sculpture is about transience. If this figure melts, it invites the viewer to contemplate the evanescence of life. This piece speaks to the horror of our own mortality. Hey, stupid, it's too warm to build a snowman. What a dope. A Philistine on the sidewalk. Genius is never understood in its own time. Also das ist, der Künstler hat hier einen klaren Ausdruck. Wenn das Ding schmilzt, dann erinnert es an die eigene Sterblichkeit, sehr barock. Alles ist vergänglich. Und der Kunstschaffende hat irgendwie eine Vorstellung, die er mit seinem Werk verbindet. Der Intentionalist hat eine Absicht, die in dem Werk untergebracht wird. Und damit wird es zur Kunst. Das heißt, die große Frage, die sich stellt, woran erkennen wir denn diese Absicht? Und woher wissen Sie, ob das, was gesagt wird, dass die Absicht ist, ob das stimmt? Jetzt, ja, sieht man dem Werk doch an. Schauen Sie sich das an. Andy Warhols Brillo-Boxes. Alles kann Kunst sein, aber nicht alles ist Kunst. Ne? Also Brillo sind solche Stahlschwämmchen, mit denen sie Pfannen reinigen. Auch schon in den 50ern. Jetzt geht Andy Warhol in eine Drogerie, kauft sich jede Menge von diesen Brillos in ihren Verpackungen und stellt die in eine Galerie. Brillo-Topfreiniger sind über nix, sagt Arthur Danto. Warhols Brillo-Boxes von 1964 sind über die Welt, in der wir leben. Da geht es um Kapitalismus, um Industrieproduktion, um Austauschbarkeiten und über ganz viele Dinge, die Warhol damit gemeint haben mag. Und das erklärt die Brillo-Boxes dann zur Kunstwerk. Also nicht das Werk ist entscheidend, sondern die Aboutness, über das, was das Werk ist. Das heißt, die Konzeption, Präsentation und Interpretation. Wenn ich die Brillo-Box in der Ecke sehe, kann ich denken, oh, hat der Lagerarbeiter was stehen lassen. Wenn ich aber dann diesen Zettel davor lese, von Andy Warhol und über Kapitalismus und alles, was damit auszudrücken ist, dann weiß ich, ich bin angesichts eines Kunstwerkes. Insofern, der Ausdruckswille ist ausreichend und das entsteht dann die Concept Art, wo man sagt, dann muss ich das Werk auch gar nicht mehr machen. Das ist eigentlich egal, weil das Werk selber spricht nicht für sich, aber mein Konzept spricht dafür. Und es entsteht das, was Sie dann in den Feuilletons lesen, dass Menschen, die sowas studieren, fantastische Konzepte oder Interpretationen schreiben können, wobei die Konzeption vorher steht und die Interpretation nachher. Also wenn Sie ein Werk schaffen wollen, ob das ein Film oder ein Spiel ist, und wir sagen, schreiben Sie ein Konzept, heißt es nicht, machen Sie ein Werk und hinterher schreiben Sie, was Sie gemacht haben, sondern überlegen sich vorher, was Sie machen wollen, und hinterher können wir schauen, ob das, was rausgekommen ist, dem entspricht, was Sie vorhatten. Interpretation ist noch einfacher als eine Konzeption, wo man irgendwas macht und dann überlegt man sich, was wohl der Künstler damit oder man selber damit hätte sagen wollen. Aber wir können uns darauf einigen zu sagen, der Ausdruckswille alleine reicht nicht. Denn nicht alles, was ausdrücken will, wird damit zur Kunst. Also wenn ich Farbe in die Ecke werfe und sage, es ist jetzt Kunst, dann ist es das noch nicht. Nur weil ich sage, damit will ich aber die Energie ausdrücken, die in diesem Raum sich sammelt. Auch dann wird es noch nicht zum Kunstwerk. Also nur weil ich was ausdrücken will mit meinem Werk oder wenn Sie ein Spiel machen und Sie können ja was an Konzeption reinstecken, wird es nicht automatisch durch den Ausdruckswillen zum Kunstwerk. Wenn Sie einen Text schreiben, was auch immer, wenn Sie Gedichte schreiben, irgendwie hat man das Gefühl, man ist noch nicht bei der Kunst dabei. Aber jedes Werk, was als Kunstwerk angesehen wird, hat irgendeinen Ausdruck, ist über etwas. Also auch das Bidet war über etwas, nämlich über den Kunstbegriff und über den Werkbegriff und über die Frage, was eigentlich ein Werk von einem Nichtwerk unterscheidet. Das hat Duchamp gut hingekriegt. Heute würde das nicht mehr durchgehen, wenn man sagt, das hat Duchamp schon gemacht. Wie bei Picasso, nicht? Ja, ja, Madame, erst nachdem ich es gemacht habe. Und insofern ist der Erste, der dieses zum Ausdruck bringt, der ist noch der Künstler und alle anderen sind dann halt Epigonen und Nachfolger, die versuchen, das zu imitieren. Also hätten wir zumindest ein Kriterium, was man, wenn man ein Kunstwerk als solches identifiziert hat, kann man sagen, also Ausdruck ist drin, nur Ausdruck alleine reicht nicht. Und dann ist die große Frage, wo ist der Unterschied? Das hat Hans-Otto Hügel so schön gesagt. Der Unterschied zwischen Kunst und Unterhaltung. Also wenn Sie sich mal über Unterhaltung informieren wollen, lesen Sie Hans-Otto Hügel. Unterhaltung formuliert, so lässt sich vielleicht pointiert sagen, Sinn, dessen Bedeutung fraglich bleibt, während im Kunsterlebnis etwas fraglos Bedeutendes rezipiert wird, dessen Sinn fragwürdig bleibt. Er macht also die Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung auf. Damit ist gemeint, dass Sinn etwas klar, Eindeutiges und Verstehbares ist. Also etwas hat einen Sinn, in dem ich, dann kann ich auch sagen, worin der Sinn besteht. Und bei der Unterhaltung, die will genau das sein, was sie sagt. Aber Bedeutung ist etwas Darüberliegendes, etwas, was man nur interpretieren kann, was über eben die Vergänglichkeit des Lebens ist, ohne dass man sagen kann, worin das jetzt genau besteht. Und der Unterschied bei ihm zwischen High und Low Culture, also Kunst und Unterhaltung, wäre, Unterhaltung ist halt sinnvoll, also erzählt die Geschichte, die es erzählt, da wollen drei den Schatz holen und müssen den Drachen besiegen, so, das erzählt genau das, was es erzählt. Aber wenn jetzt die Geschichte eines Mannes, der über Jahre einen weißen Wal verfolgt, das ist große Kunst, weil es da eben nicht um die Geschichte eines Walfängers geht, sondern über die Dramatik der menschlichen Existenz. Also das ist etwas fraglos Bedeutendes, ohne dass man genau sagen kann, was jetzt der Sinn von Moby Dick ist. Also außer der will er den Wal fangen, aber das sehr schnell erzählt, irgendwie muss da noch mehr drin stecken. Und genau das ist dieses Kriterium, es geht about über etwas, über etwas Bedeutendes muss es auch sein, also nicht nur über irgendetwas, sondern es muss bedeutsam sein und nicht nur sinnvoll. Und dann hätten wir so eine Unterscheidung, können aber immer noch nicht sagen, eben macht das Calvins Schneemänner, seinen schmelzenden Schneemann zur Kunst, vermutlich nicht. Auch wenn der Künstler gilt ja nichts im eigenen Land. Nur kann ich jetzt sagen, nee, ich habe hier die Ewigkeit der menschlichen Existenz in mein Gedicht geschrieben. Selbst wenn es niemand rauslesen kann, reicht es, damit es zur Kunst wird? Vermutlich nicht. Aber wenn wir das als Kriterium annehmen, was machen wir mit Spielen wie Escape from Woomera? Da geht es um ein australisches Auffanglager für Flüchtlinge, schon 2004. Also das Problem ist schon etwas älter. Was macht man mit Menschen, die übers Meer kommen zu uns und die man nicht so einfach zurückschicken kann, aber wo es einen starken innenpolitischen Widerstand gibt, die jetzt einfach reinzulassen. Und Australien löste das aus ihrer Sicht ganz elegant, indem sie so ein Lager bauten mit vielen Zäunen, in dem die dann erstmal unterkamen. So, und das wurde dann allerdings auch von australischen Menschenrechtlern kritisch gesehen, zu sagen, also wie lange wollen wir die eigentlich da festhalten? Und haben ein Spiel geschrieben, das heißt Escape from Woomera, ist eine Half-Life 2 Mod, oder ein Half-Life Mod, also eine Modifikation, wo sie einen Insassen von Woomera spielen und sie müssen da entkommen. Also sie müssen sehen, wie sie dieses Lager verlassen. Das Ziel war es, im Rahmen des Mediums Computerspiel darauf aufmerksam zu machen, wie die Bedingungen oder Lebensbedingungen in so einem Lager sind, indem man das realistisch nachbaute. Und was passiert, wie oft, wenn Computerspiele oder wenn Werke kritisch werden, es wurde verboten. So, EFW's intention is through popular culture intended to subvert the way in which the Australian government treats refugees and to enable people to become proactive about the situation. They are expressing their opinion by a self-actualizing view player-detainee relationship that enables the player to see inside the detention center as much as possible, particularly in the years since it was closed down. So, und das geht es darum, also dieses Leben in dem Center erfahrbar zu machen. Das ginge auch im Dokumentationsfilm, ist allerdings dort nicht umsetzbar gewesen. Sie haben es als Spiel gemacht und verboten wurde es nicht, weil es was gezeigt hat. Es war ja nicht wirklich dokumentarisch. Das Argument war, weil sie damit Menschen zum Gesetzesbruch auffordern würden, nämlich die Zäune durchzuknipsen und das Lager zu verlassen. Und das sei eine Aufforderung zur Straftat und nicht von der Kunstfreiheit gedeckt. War natürlich dann doch sehr fadenscheinig und zeigte aber interessanterweise der Community schon 2004, dass hier ein Medium heranwächst, das durchaus subversives Potenzial hat, was ihm auch zugebilligt wird. Und das ist ja eines der Merkmale von Kunst, dass es eben auch Unruhe stiften kann. Insofern wurde hier erfolgreich etwas ausgedrückt und es wurde auch anerkannt, dass das ausgedrückt wurde, deswegen wurde es ja auch verboten. Und seit dieser Zeit gibt es, und auch davor gibt es mehrere Spiele, die sich mit der Situation im Nahen und Fernen Osten beschäftigen. In Darfur is Dying spielen sie diesmal in so einem humanitären Camp, einen Jungen, der aber gleichzeitig irgendwie noch Lebensmittel und Wasser holen muss und ab und zu ins Krisengebiet rausgeht. Das gilt so, ist so eine Mischung aus News Game und Art Game, weil sie durchaus, also sie drücken etwas damit aus, Lebensbedingungen in bestimmten Systemen, und unten dieser rote Button heißt dann Take Action Go, da können Sie nämlich spenden und auch gleichzeitig aktiv werden, um die Situation der Menschen dort zu verbessern. Noch bekannter ist González Frascas September 12. Das ist so ein Spiel, das muss ich Ihnen deswegen zeigen, weil das häufig referenziert wird. Ich gucke mal, ich starte es gleich mal. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch starten kann. Dann zeige ich Ihnen einen Film. Ich weiß, dass Sie gerade nichts sehen, ich zeige Ihnen das gleich. Genau, ein Plugin wird nicht mehr unterstützt. Ich zeige Ihnen mal einen Film, was für Sie ist das ja fast kein Unterschied, ob Sie das als Film sehen oder als Spiel von mir vorgespielt sehen. Also die Idee ist, September 12 ist die Frage, was geschah am Tag nach dem 11. September, also es war jetzt schon 2 Jahre später. This is not a game, schrieb González Frasca, you can't win and you can't lose, this is a simulation. It has no ending and it has already begun. The rules are deadly simple, you can shoot or not. This is a simple model you can use to explore some aspects of the war on terror. Jetzt sagt er also, Sie dürfen dem Künstler nie glauben, der über sein Werk spricht. Also das ist kein Spiel, sondern was anderes. Es wird natürlich als Game verhandelt, es war ein Flash, es wird als News Game, als eines der ersten News Games inzwischen angesehen. News Games sind Spiele, die sich mit tagesaktuellen Ereignissen befassen. Und das ist hier der War on Terror. Und vielleicht zeigt es in so einer als ganz minimalistischen Form das Potenzial des Mediums Computerspiel, nämlich gerade keine Simulation zu sein. Simulationen haben die Amerikaner mit ihren Kriegssimulationen versucht, also als Computerspiele noch vom Computer gespielt wurden, sondern es ist eine künstlerische Vorstellung, was passiert in diesem System, was wir vor uns haben, wo wir nämlich Krieg gegen den Terror ausrufen. Und was wird gemacht? Sie sehen hier im Hintergrund, das verschwindet gleich, so eine orientalische Stadt. Und Sie sehen, da laufen normale Muslims rum und Terroristen. Das sind nämlich die mit den Maschinengewehren in der Hand. Das Ziel ist es, War on Terror, die wollen Sie loswerden. Da können Sie jetzt schießen. Dabei gibt es Kollateralschäden. Das sind alles Berührungen. Also, der ist weg, sehr gut, erfolgreicher Angriff. Es gibt auch ein paar Zivilisten, die tot sind, muss man hinnehmen. So eine Hochzeitsgesellschaft, tut uns leid. Da war aber vermutlich ein Terroristenführer drunter. Hier hinten, genau, die weinen jetzt darum, aber das muss man hinnehmen. Also, das werden Sie sicherlich verstehen, dass wir mussten es tun, weil hier ein Terrorist war. Jetzt sehen Sie aber auch, an der Stelle entstehen neue. Also es gibt eine Radikalisierung der Betroffenen, die das miterlebt haben, weil sie vorher waren das irgendwie normaler, jetzt werden sie irgendwie radikalisiert. Das ist seine Systemdynamik. Leider nicht getroffen, leider nur ein paar Zivilisten getroffen. Egal, es gibt noch mehr. Jetzt sind es aber mehr Terroristen als vorher. Achten Sie hier oben auf den Transformationsprozess. 2 oder 3 greifen jetzt, plötzlich ist hier oben so ein Nest, da müssen sie jetzt wieder reinschießen, ist ja klar. Also, jetzt schießt er hier unten rein. 3 Terroristen erledigt und 2 Zivilisten. So, und was wir haben, ist 2003 eine Vision, dass der Krieg gegen Terror dazu führt, dass es mehr Terror gibt und nicht weniger als vorher, weil also bislang eigentlich neutrale Personen sich daran beteiligten, weil sie die ganzen Aktionen als dann doch nicht angemessen empfinden. Das gibt ziemlich genau das wieder, die Situation, in der wir jetzt stecken, in so einer ganz simplen Dynamik, als wäre es so jeder, der irgendwie einen Angehörigen verliert, wird Terrorist. Ist es natürlich nicht, aber von der Systemdynamik haben wir uns dem dann doch angenähert, dass der IS unter anderem deswegen so groß wurde, weil er halt finanzielle Unterstützung bekam von denen, die gesagt haben, die amerikanische Präsenz ist uns dann doch zu stark. So, und da, also sie lernen etwas über das Spiel. Die Intention ist auch klar, Krieg gegen Terror schafft mehr Terror und der einzige Weg ist es nicht zu spielen. Also der einzige Weg, dieses Spiel zu gewinnen, ist es nicht zu spielen. Und das kann man sagen, ist eine Intention und das macht es, wenn man den intentionalistischen Kunstbegriff ansetzt, zum Kunstwerk. Frasca hatte eine klare Aussage, also eine intendierte Systemdynamik, die er mit dem Spiel ausdrücken wollte, die man auch nur erfährt, wenn man das Spiel 2-3 Mal spielt. Mal am Anfang, ja, habe ich falsch gemacht, ich muss warten, bis die isolierter sind, dann schieße ich drauf und dann kriege ich sie alle. Also ich muss sehen, dass ich keine Zivilisten treffe, aber das Spiel ist halt so konstruiert, dass die Verzögerung zwischen ich schieße ab und die Bombe kommt hin, in der Zeit hat sich dieses System schon wieder so verändert, dass sie es gar nicht vermeiden können, Zivilisten zu treffen und damit für jeden Terroristen, den sie rausnehmen, kriegen sie zwei neue und am Ende ist ihr ganzes Feld, also es endet nie, sie können auch durchspielen bis zu Ende, es ist nicht so, dass sie dann irgendwann die Macht übernehmen. Aber ihr Hauptziel mit diesem verzweifelten Versuch, das Feld von Terroristen zu räumen, erreichen sie nicht, ganz im Gegenteil. Ist es jetzt Kunst? Wenn wir sagen, Intentionalismus, es zählt der Ausdruckswille, gibt es eine Menge Spiele in diesem Bereich. Games with a Meaning, Games with a Purpose, Art Games, Serious Games, wie sie alle heißen, die man letztlich unter den Kunstbegriff fassen muss. Es sei denn, wir haben noch ein anderes Kriterium im Sinne von, ja, Aussagewunsch ist nicht alles. Das macht nur, weil jemand was ausdrücken will, macht es das nicht zur Kunst. Wenn wir das sagen, um klarzumachen, dass nicht jeder, der vor dem Museum steht und sagt, ich habe hier was gemalt, guck mal, hängt das auf, dass der auch reingelassen werden muss oder besprochen werden muss in Kunstseminaren, dann brauchen wir ein anderes Kriterium. Aber wir können sagen, okay, jedes Werk hat diesen Ausdruckswillen. Aber nicht jedes Werk mit Ausdruckswillen ist ein Kunstwerk. Gut, nächstes Ding, was könnten wir noch nehmen? Also Kunst ist, hat zwar was zu sagen, aber man darf es eben, was Hans-Otto Hügel sagte, Bedeutung, die fragwürdig bleibt. Also wir wissen nicht, fraglos bedeuten, der Sinn bleibt fragwürdig und das macht Kunst aus. How's your snow art progressing? I moved to abstraction. Ah, this piece is about the inadequacy of traditional imagery and symbols to convey meaning in today's world. So, wir können das mit traditionellen Bildern, können wir keine Bedeutung mehr unterbringen. By abandoning representationalism, I'm free to express myself with pure form. Specific interpretation gives way to more visceral response. Also je mehrdeutiger und interpretationsoffener das ist, desto besser ist es. I notice your oeuvre is monochromatic. Well, come on, it's just snow. Also das ist die Frage, dass wir Kunst, etwas wird dann zur Kunst, wenn wir es nicht mehr deuten können, also wenn wir nicht eine klare Interpretation liefern können und jede Generation vielleicht sich an Goethes Faust erneut abarbeiten kann. Ich habe mal ein Buch gelesen zur Fausts Interpretation als Kapitalismuskritik. Zu einer Zeit, als der Kapitalismus dieses Wort, also es gab ja noch gar nicht das Wort, das ist in der Industrialisierung so richtig hochgekommen. Aber man kann auch den Faust nochmal so lesen, als hätte er sich auf die heutige Zeit bezogen. Und das macht durch diese Mehrdeutigkeit, Polysemik, macht ein Werk dann zum Kunstwerk. Wenn ich es klar interpretieren kann, kann man sagen, ja, wenn ich die Bedeutung aufschreiben kann, dann hätte der ja auch kein Bild malen müssen oder einen Film drehen müssen, hätte das ja aufschreiben können. Und Sie müssen sich mit Werken auseinandersetzen, die eben nicht so einfach zugänglich sind. Und die sie immer wieder aufs Neue zu interpretieren haben. Das ist der Weg der Geisteswissenschaften, auch die Methode, mit denen wir hier arbeiten, dass wir ihnen Texte vorsetzen, wo sie immer sagen, boah, der ist aber schwer und kann man das nicht klarer schreiben? Und es ist zwar keine Kunst, aber dann halt Wissenschaft. Und wenn man es klarer schreiben kann, ist immer die Frage, hätte er das klarer schreiben können oder ist das Themenfeld dann so komplex, dass man sich eher bei der Interpretation bemühen muss? Und der Autor hätte das klarer schreiben können, hätte es sicherlich auch gemacht. Mit der Frage werden Sie sich noch länger rumschlagen, wenn Sie erstmal zu den Texten vordringen, die so in die Medientheorie und Medienphilosophie reingehen. Schon im nächsten Semester haben Sie ja das Close Reading, also wo Sie sich mal intensiv mit einem Text über mehrere Wochen beschäftigen. Und dann werden Sie an die Polysemik denken und daran, dass es Werke gibt, die eben nicht so einfach dem Leser oder dem Zuschauer oder dem Spieler sich öffnen. Wäre die Frage, wenn wir das wieder annehmen, nicht alles, was wirr und konfus ist, ist Kunst, aber Kunst auf jeden Fall darf nicht klar sein. Kunst muss mehrdeutig sein, semiotisch, also mehrere Bedeutungsebenen haben, die man auch erschließen kann, die dem Künstler im Zweifel auch so nicht bewusst waren, aber die man halt hinterher aus seinem Werk rauslesen kann. Wenn Sie ein Werk verstehen wollen, fragen Sie nie die Künstler, weil der bestimmte klare Meinung dazu hat und dann auch lacht, oh, was ihr da alles rauslest. Aber der hat nicht die Deutungshoheit über sein Werk, wäre ja noch schöner, weil er im Grunde genommen auch nur sein Werk gegenüber in eine Interpretationsmöglichkeit hat und vielleicht auch Erklärungsebenen liefert, die andere so nicht sehen, aber durchaus Einflüsse verarbeitet in einer Form, die ihm bewusst gar nicht zugänglich ist. Und außerdem gäbe es sonst keine Kunstgeschichte mehr, oder Literaturgeschichte, wenn wir den Autoren immer die Hoheit überlassen würden, dann müsste kein anderer sich daran abarbeiten. Und es ist einer der Gründe, warum man mit Künstlern erst dann so richtig redet, wenn sie tot sind, weil sie dann nicht mehr widersprechen können. Also das gehört ja nun auch dann zum Kanon dazu. So, was hätten wir so? Mehrdeutige Spiele wären zum Beispiel Unmanned von Molle Industria, der sowieso einige interessante Werke macht. Auch das kann ich mal Ihnen zeigen. Ach so. Mal gucken. Das kann man, glaube ich, sogar spielen. Das Leben eines Drohnenpiloten. So, und Play Online, genau. Könnt ihr auch gucken, ob ich es online spielen kann. Wahrscheinlich wieder nicht. Habe ich das nicht irgendwo? Nein, habe ich nicht. Ansonsten gilt aber auch hier, warum müssen wir das spielen, wenn wir es gucken können. Ja, das Problem beim Gucken, also das, aber wie gesagt, da Sie es jetzt nicht spielen können, ist es für Sie egal, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie ein Gefühl für ein Spiel haben wollen, dann spielen Sie es natürlich. Und das Anschauen ist längst nicht das Gleiche, nur in Ihrem in unserem Kontext hier ist es für Sie eigentlich egal. Es ist jetzt auch kein Spiel, was besondere Player-Skill erfordert. Sie kriegen so Achievements dazwischen. Und die müssen sich auch verdienen, also sie müssen tatsächlich was erreichen, das gibt man nicht automatisch. Also irgendwann kriegen Sie hier ein Achievement, Outstanding, Introspection, Excellence in Shaving, wenn Sie halt richtig shaven. Und es gibt immer so Situationen in seinem Leben, dann spielt er mit seinem Sohn Computerspiele. Also es ist so ein, also es ist jetzt kein spektakuläres Spiel, in dem viel passiert, dann sehen Sie mal bei der Arbeit, dann müssen Sie irgendwelche Ziele ausschalten und so. Und müssen sich dazu äußern, es ist nicht so ganz klar, um was es in diesem Spiel geht. Und genau deswegen nehme ich es auch als Beispiel, weil es so eine Interpretationsoffenheit hat. Ein anderes Spiel wäre The Path von Tale of Tales. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen auch. Das ist so ein Tale of Tales ist ja selber eine sehr interessante Gruppierung gewesen. Die haben sich jetzt aus dem Games-Markt zurückgezogen angeblich. Das ist eine Interpretation des Rotkäppchen, des Rotkäppchen-Märchens. Das müsste man länger spielen, das ist eigentlich, da spielt man so 2 Stunden das Spiel. Und sie gehen mit jedem Mädchen in den Wald, also sie führen das in den Wald. Und es muss halt zur Großmutter mit dem Korb. Und dann ist aber, es gibt ja diese Order, hier verlasse ich den Weg. Wenn sie das machen, direkt zur Großmutter laufen, haben sie verloren. So, alles klar, du bist bei der Großmutter, Game Over. Das Spiel fängt erst an, wenn sie vom Pfad abkommen und dann entdecken sie halt den Wald und es gibt allerhand symbolische Begegnungen, die sie da haben und das Ziel ist es, bei jedem Mädchen seinen Wolf zu finden, also nicht das Tier, sondern irgendeine Situation, die halt irgendwie jetzt auf die Biografie passt und traumatisch auf ihre Weise ist. Und dann gibt es zum Schluss noch einen Weg, dann landen sie halt vor der Großmutter. Also wir können ja uns zum Beispiel, ich glaube, Karen ist das jetzt anschauen, der Ende der Wege, jetzt soll sie loslaufen. Wir machen das mal ein bisschen flotter, es soll HD sein, merkt man ja. So, Sie können den Weg folgen, dann landen Sie beim Haus der Großmutter und dann ist Schluss. Aber wenn Sie ein bisschen in den Wald schauen, dann sehen Sie dann auch Gegenstände, was funkelt. Ach so, die springen einfach. Das ist natürlich feige und gemein. Und dann treffen Sie auf alle möglichen Gegenstände. Es gibt dann auch Orte, die treffen alle Mädchen, manche nicht. Also manche haben einen See, dann gibt es dieses weiße Mädchen, weiß man nicht, wer das ist und was sie da macht. Und die irgendwie so eine geisterhafte Erscheinung. Also Sie haben jede Menge symbolische Begegnungen. Ich gucke mal, ob ich sie zu einem Wolf führen kann. Also, es wird dann gesprungen, die hat ein Erlebnis und dann geht sie dann doch zum Schluss zu dem Großmutterhaus und wandert dann da rein durch so eine sehr surrealistische, das ist allerdings on rails, also da haben sie kaum noch Möglichkeiten, das zu machen und haben dann allerhand surreelle Räume, symbolische Dinge, die sie da treffen. Und es ist nicht klar, was das aussagt. Das ist auch von den Machern nicht klar. Also sie haben selber gesagt, dass sie da jetzt keine wirkliche Interpretation für haben. Und es ist genauso polysemisch wie oder vieldeutig, wie man es von Kunst erwarten würde. Ich gucke mal, ob wir hier noch sowas haben. Genau, jetzt kommt sie hier, landet bei der Großmutter. Da unten redet dann einer rein und sagt, ich verstehe nichts. So, und dann können Sie das interpretieren oder nicht oder auf sich wirken lassen und man hat schon den Eindruck, dass es tatsächlich ein transzendentes Erlebnis sein soll, also eben nicht sinnvoll und ich kenne den Sinn gerade nicht, sondern was fraglos Bedeutendes, dessen Sinn fragwürdig bleibt. Deswegen gilt The Path auch als ein typischer Vertreter dieser Kunstspielreihe, ohne dass es irgendwie schon anerkannt ist als solches. Ein anderes Beispiel, was ich jetzt nicht zeige, wäre Antichamber, was sich in nicht-euklidischen Räumen abspielt. Und auch hier haben Sie jede Menge, Sie müssen so ein bisschen ahnen, wie die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt sind. Es gibt eine Menge Andeutungen und auch symbolische Artefakte. Und auch hier gibt es viel Raum zur Interpretation, was das eigentlich für ein Spiel ist. Gibt es eine Narration und wie die zusammenhängt. Also die Frage, wenn Kunst das ist, was vieldeutig ist, gäbe es Kandidaten unter den Computerspielen, die als solche durchgehen. Nächster Begriff, danach können wir vielleicht mal eine Pause machen, wäre das Typische, auf was sich dann Kunstkenner zurückziehen. Wenn sie lange genug mit denen diskutieren und immer sagen, ja, dein Essentialismus ist ja schön, aber worin liegt die Essenz? Ja, das verstehst du nur nicht. Also da muss man halt 5 Jahre Kunst gelernt haben oder man muss dieses und jenes Zertifikat haben und erst dann darf man überhaupt entscheiden. So Roger Ebert, der durfte das, weil er halt der weltgrößte Filmkritiker war, aber so die normalen Lichter dürfen das nicht. Ich darf es vielleicht, weil ich Professor an der Hochschule bin und das macht mich schon per se in jedem Gebiet irgendwie kompetenter und deswegen, wenn ich sage, Kunst ist nicht Kunst, dann hören mir die Leute anders zu, weil ich Teil der Bildungselite bin. Aber wenn Sie das sagen, Sie sind halt Bachelor im zweiten Semester, so ja, Sie müssen noch viel lernen. Das hat den großen Vorteil, dass man ganz viele Menschen aus der Diskussion ausschließen kann, ohne sich mit ihnen beschäftigen zu müssen. Kinder allemal, so, also das zählt gar nichts und so ab einer gewissen Altersgröße kann man dann mitreden, aber auch nur, wenn man es im Leben zu diesem und jenem gebracht hat. Und vielleicht, wenn man eine Weltmeisterschaft im Skispringen gewonnen hat, dann kann man sich auch zur Kunst äußern, weil man ja irgendwas geworden ist. Also es ist eine interessante Richtung, die aber nur darauf abzielt, den Diskursmarkt klein zu halten. People always make the mistake of thinking art is created for them, but really, art is a private language for sophisticates to congratulate themselves on their superiority to the rest of the world. As my artist statement explains, my work is utterly incomprehensible and therefore full of deep significance. You misspelled Weltanschauung. A good artist statement says more than his art ever does. Da kann man dann alles kreieren. Man muss halt in dieser Teil der Elite sein, wie auch immer die sich definiert, wer auch immer sie anerkennt. Und wenn man dann angekommen ist, dann ist Hauptsache Kunst bleibt unverständlich. Hatte ich mal so einen Künstler, der hat mir das auch gesagt, ja, wenn er so seine Kreation macht, dann führt er noch so ein transzendentales Element ein, was halt irgendwie polysemisch ist, also interpretationsoffen, und dann kommt er damit schon durch. Ja, das ist so eine Mischung aus Kunst ist mehrdeutig und wird von Künstlern gemacht. Das führt aber dazu, dass sie halt, wenn sie mit Künstlern oder also gerade so Professoren an Kunsthochschulen, die ja Künstler ausbilden, also Menschen ausbilden, die hinterher in den Kunstmarkt wollen, die halt das irgendwie zu beurteilen haben, was ihre Studenten da machen. Und die sind von sich sehr überzeugt, dass sie das schon verstehen, also dass sie schon beurteilen können, ob was kunstvoll ist oder nicht. Und wenn man dann sagt, ja, erklär doch mal, was das sein kann, ja, das, also da muss man halt reinwachsen. Oder das muss man halt verstehen, muss man lange für ausgebildet sein, ansonsten das kann man auch gar nicht erklären. So, und damit ist für sie die Sache gegessen. Mit mir müssen sie da nicht weiter drüber sprechen, weil sie das in ihrem kleinen elitären Zirkel ausmachen. Problem des Elitismus ist, dass die sich wiederum nicht einig sind. Also wenn dann zwei von dem gleichen, mit dem gleichen Stand dort aufeinandertreffen, dann können sie sich durchaus, also sie können ein Werk unterschiedlich benoten, insbesondere können sie das Werk gar nicht benoten, sondern müssen dann doch den Künstler als Person vor sich haben, beurteilen das aber auch anders. Und es ist gerade nicht wie bei Ärzten, wo man dann sagt, geh zu 5 Ärzten, na gut, kriegt man 6 Diagnosen. Aber ein guter Arzt also sieht dann halt, welches Krankheitsbild vorliegt und so ein guter Kunstlehrer sieht, welches Kunstwerk in welcher Qualitätsstufe vor ihm liegt, funktioniert bei der Elite auch nicht. Deswegen gibt es ja so einen Kunstmarkt und die einen mögen es, die anderen irgendwie kaufen es dann doch nicht. Also es ist schwierig, A, wer macht einen zur Elite, macht die das selber? Also wer legitimiert Deutungshoheiten und was macht man mit denen, die mitreden wollen? Einfach sagen, was fehlt denen, ein Diplom oder das Kunstgehen, man weiß es nicht. Ein schönes Spiel in dem Beispiel wäre The Chinese Room. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, auch das ist auch ein ganz wichtiges Spiel in der Geschichte der Kunstspiele, weil es das eines der ersten, wenn nicht das erste, was heute als Walking Simulator durchgeht, nicht China, Dear Esther heißt, Chinese Room heißt die Firma, Dear Esther, der erste Walking Simulator, vielleicht soll ich noch Silent dazu schreiben, Complete Walkthrough, no commentary, genau, das gefällt mir. Das ist gut, weil das ist tatsächlich so ein Spiel ohne größere Interaktionsmöglichkeiten und sie kommen immer mal an Punkte in dem Spiel, so Trigger-Sounds, da wird ihnen Text vorgelesen aus einem Brief an eine Esther. Man weiß aber nicht so richtig, was das besagt. Beeindruckt hat das Spiel damals schon durch seine extrem gute Grafik, also war ja 2009, 2010 mit der Unreal Engine und sehr, Sie sehen es ja, sehr fotorealistisch dargestellt. Mal gucken.
Yes. Girls don't matter anymore. I noticed that this year they seem to shun the place. Maybe it's the depletion of the fishing stock around the lake. That's it. When you first landed here, Donnelly wrote that the curves were sick, and their ships, the lowest of the miserable classes that populate these Caribbean islands. 300 years later, even they had departed.
Also sie haben so Textfragmente, die sind auch zufällig ausgewählt. Es gibt, also erzählt die nicht eine kohärente Geschichte. Bei jedem Fragment hat man das Gefühl, man versteht schon, um was es da geht, aber man weiß nie, warum. Man, bis zum Ende weiß man noch nicht so richtig, wer Esther ist oder wer die Figuren sind, die in den Briefen erwähnt werden. Am Anfang geht man auch, man ist so ein Survival-Horror-Game und gleich springt dann was an. Also all das ist nicht zu befürchten. Auch die Musik deutet ja jetzt darauf hin. Ich denke auch, dass sie das ganz bewusst einsetzen. Aber wir haben es halt mit dem Unverständlichen zu tun. Jetzt geht es gleich weiter. Und sie wollen, das sieht man gleich, zu dem Leuchtturm da hinten. Das ist so ihr Ziel.
Donnelly reported the legend of the Hermit, a holy man who sought solitude in its most pure form. Allegedly, he wrote here from a mainland on the boat of that prophet, so all creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now it all falls the ocean as the rubbish dug from the tankers to find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side of a cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but but Donnelly reports they have claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude.
Also wenn Sie bis zum Ende durchhalten, ist es schon gut. Also von den Texten, weil tatsächlich irgendwann, also ich persönlich schalte immer ab bei so Purple Prose, also Dinge, die so meaningful daherkommen, aber man wirklich nicht weiß, was sie mir sagen wollen. Das ist bei, wenn Sie Braid kennen, das Spiel ist ganz ähnlich, was eine fantastische Mechanik hat und völlig Unverständliches dazwischen, wo man dann aber sagt, es gibt eine Interpretation, aber darum geht es ja. Es geht um dieses, ja, man kann da was erschließen, man muss halt bereit sein, sich dafür zu öffnen. Also diese Form von Elitismus, dass es halt nicht für jeden ist und auch nicht jeder versteht diese Form von Literatur. Und darauf kann man sich dann zurückziehen, zu sagen, aha, du verstehst es nicht, das zeigt, du bist noch nicht so weit. Und damit ist der Diskurs schon wieder beendet, die Diskussion an der Stelle. Also das Werk ist, wenn du es nicht verstehst, ist es zu schwer für dich und nicht zu schwer an sich oder hat eigentlich auch nichts zu sagen, der Kaiser ist nackt, sondern also du bist einfach noch nicht so weit. Insofern hätten wir auch hier bei den Computerspielen Werke, die sich dem normalen Spieler nicht erschließen. Also es erschließt, also sie können da durchlaufen und die Landschaft genießen oder halt so versuchen, Fragmente dieser Story zusammenzusetzen. Es wird ihnen nicht gelingen. Insbesondere, weil die chronologisch halt auch zufällig ihnen verlesen werden. Also es gibt eben nicht den Durchlauf, der das dann alles klar macht oder den Twist am Ende, wo das sich dann irgendwie ergibt. Vielleicht ist es auch deswegen, also so, das war gar nicht 2010, 2012, vielleicht ist es auch deswegen dann so kontrovers diskutiert worden, einerseits als neue Form der Kunstspiele, dann als ist es überhaupt ein Spiel, weil man ja nur rumlaufen kann und an den Checkpoints trifft man was, es gibt kein Inventory, es gibt keine Puzzles, also es ist auch kein Adventure, kein Action-Adventure sowieso nicht, es gibt gar keine Action-Szenen. Wenn Sie hinterher an dem Leuchtturm ankommen, dann endet das Spiel ganz unspektakulär. Und sie kriegen halt diese Fragmente des Textes. Es gibt eine Menge dazu Geschriebenes und seitdem wirklich sehr viele von diesen Exploration Games, ist der neutrale Name als Genrebezeichnung und böse Zungen halt Walking Simulator, war sehr abwertend gemeint, weil man halt nur rumläuft. Aber es ist deswegen ja nicht geschrieben worden, es ist ja nicht eine Simulation eines Spaziergangs, sondern eigentlich eine Exploration eines Raums. So, es gibt aber einen anderen Weg noch vielleicht zur Frage der Kunstspiele. Also Kunst muss schwer sein, damit sie, ne? Wagner geht, weil es schwer ist, aber Popmusik geht nicht, weil es zu leicht ist. Und das ist so das wesentliche Kriterium für Hochkultur, ist der Rezeptionshürden. Sie brauchen eine Menge Hintergrundwissen oder Erfahrung oder biografisches Wissen oder sie müssen das Libretto gelesen haben oder die Musik verstehen und Leitmotive hören können. Dann erst können Sie das Werk richtig rezipieren. Dann habe ich mich gefragt, gibt es das auch bei Computerspielen? Also Werke, die sehr schwer sind, und zwar nicht nur schwer wie Dear Esther, weil Literatur vorkommt, die man nicht richtig versteht, sondern die als Spiel schwer sind. Na ja, klar, gibt es Dark Souls so als Posterchild dessen, wo sich die Community scheidet. Die einen sagen, also das ist so unfair, brutal schwer, das geht nicht. Also, und die anderen sagen, nee, das ist das beste Spiel aller Zeiten und man muss da nur reinkommen und wenn du halt 80 Stunden, 100 Stunden damit verbringst, dann wirst du schon merken, was du vor dir hast. Das wäre genau so ein Punkt, wo man sagt, dass Nichtspieler können dieses Spiel nicht. Also die werden einfach schon bei dem Asyldämon aufgeben oder spätestens bei irgendwie dem nächsten Boss, weil sie so oft sterben und das so frustrierend ist, dass sie einfach aufgeben. So wie Nicht-Musikkenner aus einer Wagner-Oper rausgehen und sagen, warum schreien die da vorne die ganze Zeit? Warum schlägt der Mann die Frau, der schlägt nicht, der dirigiert? Warum schreit sie dann so? Also das ist so, ja, bei klassischer Musik weiß man inzwischen, das ist nicht für jeden, das muss man lernen, da muss man also kultiviert werden für. Und auch dann erschließt sich das nicht jedem, aber das ist ein Zeichen ihrer Unterlegenheit, also der hochkulturellen Unterlegenheit. Und ein Distinktionsmerkmal, also auch so ein soziales, wenn Sie es schaffen, Hochkultur zu rezipieren, dann sind Sie in irgendeiner Form halt gebildeter, erzogener, besser, kultivierter als diejenigen, die nur sich mit Popmusik oder Comics rumschlagen. So, und das kann man natürlich, also die Gamer-Community sieht das bei der Souls-Reihe ganz ähnlich.
dass halt die einen sozusagen so mit Stolz vor sich hertragen, ja, Dark Souls habe ich 3-mal durchgespielt und auch in allen Rollen und so. Und dann so eine Community sich bildet von denen, die wissen, was sie da haben an dem Spiel und dann auch also da fachmännisch und weiblich sich drüber unterhalten können. Und die anderen, die davor stehen, das Gefühl haben, da entgeht mir was, aber ich krieg's nicht hin. Also es ist mir zu frustrierend, das halte ich nicht aus. Es gibt da noch eine weitere Reihe von Spielen, so die Rage Games, die halt bewusst dafür angelegt sind, sie zu frustrieren. Aber bei Souls sind sich ja die Kenner einig, nie unfair, 12 von 10 Punkten. Also es ist zwar schwer, aber verdient und deswegen braucht es auch keinen Easy Mode und das muss man sich halt erschließen. Macht das zur Kunst? Also es würde diesem Kriterium, Kunst ist was für eine ausgewählte Gruppe, die sich dann auch als Elite fühlen darf, dass sie das durchhalten und die anderen, die aufgeben, sind einfach zu schwach oder zu unerfahren und haben halt nicht genügend Gaming Literacy, um das Spiel durchzustehen, also was Reaktionsvermögen oder auch die Systemic Skills angeht, den Charakter so hoch zu leveln, dass er auch im späteren Spiel noch gegen die Gegner durchkommt und dieses Gefühl, das schafft man noch nie, bis zum Sieg halt dann doch ein harter und mühsamer ist. So, das wäre so ein Werk. Wir haben solche Werke in den Computerspielen, die auch von der Community sehr hochgehalten werden. Also so System Shock 2, Spiele, die sich erst nach mehreren Durchläufen richtig erschließen oder wo man richtig was für tun muss. Und da wird immer halt so, die Low Culture wären also die Casual Games, die man sofort durchspielen kann oder die Easy Modes oder die Auto Aims und also alle Spielhilfen, wo man nicht mehr als Player Skills benötigt, also eine bestimmte Form der Gebildetheit in dem Medium, sondern sich das erklären lässt. Als würden Sie in eine Kinderoper für Wagner gehen, da können Sie sich ja auch nicht brüsten, Sie hätten Wagner gehört, sondern höchstens, ja, du hast mal an der Tür geklopft, aber Wagner hört man bitte auf dem grünen Hügel. Also das gibt es als Diskussion, wobei Dark Souls selten zur Kunst gerechnet wird, also diesem Art Games Diskurs selten vorkommt, aber es gibt durchaus einige, die halt genauso argumentieren und tatsächlich mehr so einen subjektiven Begriff. Für mich ist das Kunst oder in diesem Spiel geht es ja nicht darum, dass man gegen Monster kämpft, sondern es geht darum, an seine eigenen Grenzen zu kommen und dann auch letztlich lernt man eine tiefe Geduld und eben nicht so ungeduldig und so gierig zu sein und alle Todsünden, die einen im Leben so behindern, muss man hier abstreifen und dann kann man das Spiel schaffen und das sozusagen auch so als Erziehung zum Menschwerden begreifen. Und dann sind wir wieder in diesem Funktionalismus, also das, was Roger Ebert angemahnt hat. Nur hätte man ihm gesagt, hier, spiel mal Dark Souls, hätte er natürlich gesagt, ja, ich komme leider nicht durchs Tutorial. Und dann kann man sagen, ja, das kann ich dir auch nicht helfen. Also ist eine interessante Möglichkeit, sich, also jedes Medium hat so seine Elitengruppe und sagen kann, ja, also wenn du das Dark Souls nicht mindestens bis zu Smaug und Ornstein geschafft hast, dann kannst du gar nicht mitreden. Also dann weiß man schon, wen man aus dem Diskurs ausschließen kann. Also haben wir auch im Computerspiel. Die Frage ist, ob es das zu Kunst macht oder halt zu der Möglichkeit, arrogant sein zu dürfen. Gut, jetzt machen wir mal eine Pause, 10 Minuten, dass Sie über die verschiedenen Begriffe nachdenken und machen dann einfach weiter. Ich mache hier auch eine Pause. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Also die Frage nach dem Schweren in der Kunst bleibt spannend, weil eben die Frage, was macht eigentlich ein Werk schwer? Man spricht ja von schwerer Musik, schwerer Literatur und schwere Spiele kennt man ja auch, eben sowas, aber gibt es vielleicht noch andere Kriterien. So, das bringt uns aber zum nächsten Kunstbegriff, wenn wir sagen, also Elitismus ist das eine, damit würde Dark Souls sofort ganz nach oben rutschen. Was ist mit dem Historizismus, also eigentlich dem bürgerlichen Kunstbegriff? Kunst ist erst dann Kunst, als wenn es als Kunst erkennbar ist und das ist es dadurch, dass es Bezug zu seiner eigenen Geschichte aufbaut, beziehungsweise zur Kunstgeschichte. Hey, look at me, new descending a staircase. Nobody understands art. Ich hoffe, Sie verstehen es, ansonsten muss ich es Ihnen zeigen. New descending a staircase ist ein berühmtes Bild von Marcel Duchamp. Also derselbe, der uns hinterher das Bidet in die Museen stellt, der hat schon dieses Bild gemalt als kubistische Auseinandersetzung mit Film, indem er sagt, wir nehmen das, was der Film macht, nämlich verschiedene Bilder, das packen wir in ein Bild und das Ganze kubistisch, wie es halt in der Zeit üblich war, dass man menschliche Körper reduziert auf grundlegende Formen.
So, und das kennt man dann, das Staircase sehen Sie hier von 1912, können Sie sich die ganzen Beschreibungen durchlesen. Und das wird hier von Calvin kunstvoll interpretiert, aber die Mutter steckt ihn trotzdem ins Bad. Und da kann halt sagen, keiner versteht Kunst. So, also es geht bei Kunst dann darum, um eine Erzählung, das eigene Werk mit bereits anerkannten Werken in Verbindung zu bringen. Und das wäre dann auch ein Unterscheidungsmerkmal, dass man eben nicht einfach nur was Bedeutungsvolles schafft, sondern immer auch in Auseinandersetzung mit der Geschichte der Kunst, sodass man anschlussfähig wird und nicht einfach eine neue Linie begründet. Was würde das bei Computerspielen bedeuten? Also für Kunstwerke ist es fraglos, sagen wir mal, in der Musik ist jeder als Künstler anerkannte Musiker letztlich dann doch sich entwickelt von der Klassik, Romantik, Neoklassik, dann zur zeitgenössischen Musik. Da kann man immer sehen, dass es eben wie bei Duchamp auch, es gab so eine Übergangsphase, auch Schönberg war erstmal ganz tonal und wagnerianisch, bis er dann die Zwölftonmusik entwickelte und sich dort ausdrückte und damit so ein bisschen auch die Zeit der Atonalität einläutete. Und so kann man das bei anderen Werken auch sehen, dass die Künstler zumindest sich mit der Kunstgeschichte beschäftigt haben, entweder weil sie studiert haben oder in irgendeiner Form dort reingewachsen sind. Bei Computerspielen gibt es Spiele wie Ico, das sich an den Maler Chirico inspiriert, zumindest was das Cover angeht. Wenn Sie das Spiel kennen, ist ja nun auch eines der Kunstspiele, die man kennen sollte, aber nicht so sehr wegen der surrealistischen Architektur, sondern wegen dem Umgang mit NPCs, mit dem Spiel selber, mit der Narration und der ganzen Atmosphäre. Aber nichtsdestotrotz, der Name Ico liegt halt daran, dass es sich mit Chirico oder Chirico, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, ein italienischer Künstler beschäftigt. Wenn Sie aber ein Spiel suchen, was sich mit dem Künstler noch mehr beschäftigt, empfehle ich Surrealista, was jetzt letztes Jahr fertig wurde, was ich Ihnen auch mal zeigen kann. Wenn ich es Ihnen zeigen kann, jawohl, kann ich. Ah, aber wahrscheinlich. Aha, Moment. Mein Fehler. Ich ziehe es einfach rüber. Und starte es hier. Nee, geht auch nicht. Nein, ich muss das Bildschirm synchronisieren. Und Sie werden lachen. Haha, made with Unity. So. Fängt an wie die Esther, aber dann unterscheidet sich doch. Ja, Giorgio di Chirico. Wenn jemand Italienisch kann, können Sie mich gerne korrigieren. So, was Sie machen können in diesem Spiel, also es ist tatsächlich auch mehr so ein Exploration-Game, Sie können einerseits durch die Galerie schlendern und sich dann die berühmten Werke, das sind so Werke von Giorgio di Chirico, und dann activate the checker on the floor. Achso, dann kann ich halt da reingehen, dann öffnet sich die Tür und ich betrete das Werk. Dann gibt es noch ein paar Informationen dazu, die man haben kann. Und dann wird es begehbar. Find the checker to exit, das ist eigentlich alles. Sie können jetzt reingehen und die Architektur, die halt, das ist ja so ein surrealistischer Stil, wird jetzt plötzlich ein Werk, in das Sie reingehen können, in dieses Kunstwerk. Sie arbeiten wohl gerade an einer VR-Umsetzung, dass Sie es dann auch wirklich im Full Immersive 3D haben. Aber das ist viel Spekulation. Wie sieht eigentlich dieses Haus von hinten aus? Weiß man ja nicht, hat er ja nie gemalt. Oder sind das Menschen oder sind es dann doch mehr so ausgeschnittene Figuren? All das kann man nicht genau sagen, wenn man auf das Werk schaut. Aber jetzt haben Sie ja die Möglichkeit, auch die Eisenbahn am Horizont zu sehen als, aha, es ist nur eine Kulisse. Hier ist das Checkerboard. Und dann bin ich wieder da. Das wird hinterher komplexer. Das war sozusagen das Tutorial-Level. Jetzt kann ich mir die anderen Werke auch noch anschauen. Hier gibt es dann auch Skulpturen. Aber das ist das Ausgangswerk. Sie sehen, die Lok ist da, die Figuren stehen da. Aber wenn man dann reingeht in dem Spiel, ist es eine Interpretation, wie dieses Werk wohl gemeint sein könnte. Hier sehen Sie dann andere Werke. Und das wäre jetzt eine Auseinandersetzung mit dem Werk von Chirico. Es ist vielleicht zu dicht dran. Also es wäre ja... Es ist mehr als nur, es ist so eine Form von Interpretation, aber es ist dann ein eigenständiges Werk. Also die Frage kann man sich stellen. Ich gehe jetzt hier mal raus. in Surrealista, macht es das zur Kunst, weil es sich halt so stark an der Kunstgeschichte orientiert, oder musste es sich stärker davon lösen? Was ist mit den Spielen, die sich an Piet Mondrian inspirieren? Also Mondrian, der holländische Künstler, der halt bekannt ist durch seine Rechtecke in drei Farben, also Rot, Gelb, Blau und dann halt Schwarz-Weiß. Es gibt Mondrianism, das ist ein Puzzle-Game, wo sie halt sehen müssen, dass alle blauen und alle roten und alle gelben Farben zusammenkommen. Oder Pac-Mondrian, wo sie durch Mondrian-Welten durchfahren, aber halt mit Pac-Man das kombinieren. Wird es dadurch zur Kunst, nur weil es die Kunstgeschichte referenziert? Ein anderes Spiel wäre der Jackson Pollock Emulator, den habe ich Ihnen auch mal mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie Jackson Pollock kennen. Auch das ist ja das Schöne an Googles Bildersuche. Wenn Sie irgendwas nicht kennen an der Kunstgeschichte, dann finden wir leider schon durch die Bildersuche jede Menge Referenzen. Der war bekannt durch seine Drip Arts, also der hat große Leinwände auf den Boden gelegt, Farbbeutel drüber, die aufgeschnitten und dann so drüber flutschen lassen. Also es gibt natürlich auch Videos, so ein Action Painter. Das Werk war nicht das Entscheidende, sondern vielmehr auch die Art der Entstehungsprozess. Aber ist unverkennbar ein Pollock, wenn Sie so wollen, wenn Sie sich sowas anschauen. Eben diese Drip Art, ohne dass man jetzt sagen kann, es ist besonders handwerklich hervorragend, sondern es ist ganz viel Zufall auch dabei, wie diese Farbbeutel halt schwingen oder wann sie irgendwo stehen bleiben, sodass sich dickere Farbflecken ergeben. So, das kann man natürlich auch am Computer machen, in dem Jackson Pollock Simulator. Und immer wenn ich klicke, kriege ich einen neuen Farbbeutel oder Emulator. So, und mit dem Laufe der Zeit, also ich habe es jetzt hier, glaube ich, genau, ich mache es mal groß, dann wird mein Werk auch bedeutsamer. Können Sie jetzt mit der Maus oder ich mache es jetzt hier mit dem Touchpad, so diese Farbe, wenn Sie zu lange drauf, nicht, Sie sehen, dann werden die Flecken auch größer, also ich sollte hier meinen Jibs gut verteilen. Und wenn ich das jetzt eine halbe Stunde mache, ist es so ein Werk, was natürlich nicht aussieht wie ein echter Pollock, aber zumindest von der Anmutung daran doch schon einiges davon einfängt. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt Kunst, weil ich damit Kunst machen kann, beziehungsweise Werke, die ich aus der Kunstwelt zitieren kann, macht das zur Kunst? Oder wenn Sie an, wie heißt das VR-Spiel, Moment, ich muss erstmal hier raus, genau hier, Jackson Pollock, dann kriegen Sie was dazu. Genau, wurde, stürzte ab. Wie heißt es, das berühmte? Ich habe das sogar hier. Der Tilt Brush, genau. Wenn Sie Tilt Brush kennen, das ist ja sowas, was nur in VR richtig geht. Silent. Also ich mache es. Gut, das hat ja eh keinen Sound, also kann ich auch. Wahrscheinlich mal so, was Sie machen können halt in VR, das ist ja so ein Mixed Reality Film, dass Sie in 3D solche Lichtspuren hinterlassen können und dann durchaus Werke erzeugen. Ist das jetzt Kunstwerke? Weiß man nicht, wer entscheidet, dass es ein Kunstwerk ist, aber Sie können etwas, was Sie mit keinem Pinsel der Welt können, den Raum zeichnen. Und das ist natürlich, ein Vulkan ist wieder irgendwie zu sinnhaft und zu wenig bedeutungsvoll. Aber je nachdem, was Sie da vorhaben, ist es eine Form von, Sie haben so halt, können verschiedene Pinsel auswählen, Farben auswählen, dann Effekte wie Blumen, Feuer oder Partikel oder auch nicht. Und dann hingehen und wirklich, dadurch, dass die Vive so präzise ist, wirklich genau sich, also je künstlerischer Sie sind oder wenn Sie bildhauerisch aktiv sind, dass Sie 3D sich vorstellen können, können Sie tatsächlich Werke erzeugen, die begehbar werden. Die können Sie dann noch abspeichern. Und die sind auch nur in Virtual Reality begehbar. Das ist in Filmen ist das natürlich was ganz anderes, als wenn Sie mittendrin stehen. Jetzt ist die Frage, das ist ein Werkzeug. Ist das Werkzeug jetzt, weil es eben ja auch künstlerisch ist, wird es jetzt zur Kunst? Oder sind die Werke, die darin entstehen, Kunst, sind die von dem Werkzeug zu trennen? Es sind eigentlich ganz neue Fragen, die da an Werk und Digitalität gestellt sind. Mir ist nicht bekannt, dass es als Kunst durchgeht, aber solche Fragen kann man sich bei diesen Virtual Reality-Dingen stellen. Was ein anderes Spiel, was sich mit Kunst beschäftigt, ohne Kunst sein zu müssen, ist The Art Game. Auch so eine Indie-Produktion von Pippin Bahr, der hat auch andere interessante Sachen gemacht. New Game, so was Sie jetzt machen, ich kann jetzt One, Two oder Two Player sein, ich spiele jetzt mal Cicero Sassoon. Ist der Artist, ich zoome mir mal ein bisschen rein,
It's great to have you in our show at MoMA. I think your paintings are really going to stand out. So, jetzt give me a call when you've made some candidate paintings and I'll come over and take a look. Gut, jetzt muss ich Kunstwerke erzeugen. Use up, down, left, right to move around in the studio. Jetzt kann ich mir mein Studio anschauen. Obwohl, ich kann sein, dass ich hier wieder... Ich habe jetzt gar keine... Aber es kann sein, dass es auch keinen Sound gibt. Also viel ist ja auch nicht zu tun. Und jetzt ist die große Frage, wie wird das Spiel damit umgehen, dass ich als Künstler Start a New Painting agiere? Nun, es gibt mir Snake. Und ich kann jetzt mit dieser Snake... Also ich kann die jetzt länger machen, wie man das kann in dem Spiel. Also, Sie kennen ja Snake. So. Und irgendwann sage ich... So. Jetzt muss ich Title Work. Das kann ich jetzt Snake 1 nennen. Oder Snake Number 1. Oder gleich 5. Trash Work oder Keeper wird jetzt aufgehoben. Jetzt kann ich das nächste Mal. Also das bemüht sich gar nicht zu sagen, es sei Kunst. Aber das nenne ich jetzt vertikal. Ach was, Horizontal Challenge. Ach, eigentlich denke ich einfach Horizontal. Das ist Horizontal. Man muss ja den Kritikern Bedeutungsspielraum geben, dass sie was, warum nennt ihr das horizontal? Wird sofort aufgehoben. Jetzt mache ich noch ein drittes und dann. Nennen wir das The Horror of Non-Being. So, und jetzt bin ich fertig. Und wenn ich genügend habe, ich weiß nicht, ob drei ausreichen, gehe ich zum Telefon und hole mir den Kurator. Und jetzt die nächste Frage, wie entscheidet der jetzt? Fantastic, here's what I want. Also der entscheidet überhaupt nicht. Wonderful light heart will seem to hold deep secrets. Also jetzt geht der Kunstdiskurs los an meinen Werken, wobei alle wissen so, es ist halt, na, wir wissen ja, wie es entstanden ist. Very exciting, let me know when you have some more. Okay, jetzt muss ich halt wahrscheinlich noch zwei malen. Aber das nenne ich jetzt Malevich. Und das letzte nenne ich A Tribute to Roger Ebert. Jetzt gehe ich wieder zum Telefon. Jetzt habe ich genügend Kunst produziert, hoffe ich, um eine Ausstellung im MoMA hinzubekommen. Good about this, but not ready for the show. Das ist frech. Er hat es mitbekommen. Gut. Wahrscheinlich merkt er, dass ich nicht lang... Oder sie wählen es zufällig aus. Ich gucke mal, ob ich Ihnen noch die Ausstellung zeigen kann. Weil ich ja nicht den Tag in meinem Studio verbringen will. Wo kommen denn da hin? Ich bin Wissenschaftler, kein Künstler. Na klar, Number 9. Ich weiß nicht, ob das Ding einen Algorithmus hat, nachdem er tatsächlich Ähnlichkeiten. But I don't know, it's not quite right. Okay, also wir brechen an dieser Stelle ab. Das Spiel ist zu anspruchsvoll für mich. Es gibt, also hinterher gibt es eine Ausstellung und dann sieht man halt, wie Fremde vor meinen Werken stehen und sich das anschauen. Es gibt ein ähnliches Spiel, was da heißt Passepartout, The Starving Artist. Was allerdings finde ich etwas, also da arbeiten sie mit Paint, sozusagen mit so einem Microsoft Paint Emulator und müssen dann irgendwas zusammenkritzeln und das im Endeffekt dann dem Kurator übergeben und auch da wird dann zufällig ausgewählt, was die Leute begeistert und dann steigen sie so in der Pariser Kunstszene langsam auf. Sie sehen, der Kritiker gibt sich richtig Mühe, in dieses Spiel einzusteigen. Und auch da haben sie am Ende dann eine Ausstellung. Das geht so ein bisschen um die Frage, wie funktioniert der Kunstmarkt und nicht so sehr, ist das Spiel selber Kunst. Aber das wäre ein Spiel, was sich mit seiner
also mit der Geschichte nicht seines eigenen Mediums, aber mit der Geschichte der Kunst auseinandersetzt. Und die Frage ist, macht es das zum Kunstspiel oder ab wann ist ein Spiel ein Kunstspiel, wenn es Kunst ermöglicht, wenn es über Kunst redet, wenn es wie bei Surrealista Kunst begehbar macht und neu interpretiert. All diese Spiele werden im Art Game Diskurs jetzt nicht unter Art Games gerechnet, aber man könnte sich das vorstellen. So, jetzt komme ich zu meinem Kunstbegriff, der einzige von dem bislang genannten, der einzig objektive Kunstbegriff ist. Wir hatten ja sowas wie Essentialismus, was macht ein Werk zu einem Kunstwerk oder kann man einem Werk ansehen, ob es ein Kunstwerk ist? Kann man nicht, haben wir festgestellt an Duchamp's Readymades und an anderen Werken, auch Beuys Fettecken und so. Es gibt einfach kein Außenkriterium, nach dem man entscheidet, wann ein Werk, was als Kunstwerk anerkannt ist, ein Kunstwerk ist. Wir haben den Funktionalismus gesehen, muss Kunst eine bestimmte Funktion erfüllen und wenn es soweit ist, ist es dann Kunst. Geht nicht, weil wir keine Liste mit Funktionen haben, die sozusagen abzuhaken ist. Muss es einen Ausdruckswillen haben? Ja, muss es, aber es reicht nicht. Ausdruckswille alleine reicht nicht, um ein Werk zu einem Kunstwerk zu machen, weil sonst tatsächlich jeder, der sagt, ich wollte hier mit der Welt was sagen, gleich im Kunstbetrieb angekommen ist. Ist er ja nicht. Wird auch nicht als Kunst verhandelt. Wir haben Subjektivismus, hier Kunst liegt im Auge des Betrachters, was dazu führt, dass es überhaupt keine Kunst mehr gibt, weil alles Kunst wird, wenn nur einer sagt, für mich ist das aber Kunst. Also wir haben ganz viele Begriffe gesehen, die alle problematisch sind, weil sie nicht in der Diskussion verhandelbar sind, also sie sind nicht vermittelbar. Ich kann qua Autorität so Elitismus sagen, das ist Kunst, weil ich als berühmter Kunstkritiker das so sage und vielleicht funktioniert es dann auch. Aber wer macht mich dazu? Und wie kommt es eigentlich, dass einer diese Macht hat, Roger Ebert zu sagen, this is never be art? Und andere ihn, also warum diskutieren die mit dem und sagen, ich gehe doch einfach weg, du hast keine Ahnung, du spielst ja gar nichts. So, und da gibt es einen, es gibt ein Kriterium, nach dem sie objektiv, unabhängig, wer das beobachtet und unabhängig, wie das Werk gestaltet ist, sagen können, ist es Kunst oder nicht. Und das ist die Institutionstheorie, wonach Kunst alles ist, was der Kunstbetrieb zu solcher erklärt. Das ist ein Blackbox-Modell, weil wir nicht wissen, wie der Kunstbetrieb ein Werk zu einem Kunstwerk adelt, aber wir können feststellen, alles, was im Museum hängt, ist Kunst, weil es im Museum hängt. Oder in einer Galerie oder von Kunstkritikern zur Kenntnis genommen wird, weil es in irgendeiner Form im Kunstbetrieb anerkannt ist. Wie ist das bei Spielen? Seit Metropolitan Museum of Modern Arts in New York 2012 14 Computerspiele gekauft hat und in ihre Kollektion unter dem Überbegriff Design integriert, ist das Thema durch, ob Computerspiele Kunst sein können, weil die in der Institution angekommen sind. Also dazu gehören Pac-Man, Portal, EVE Online, Dwarf Fortress, Flow, Tetris, Myst, SimCity 2000, Kennerbelt und andere. Das sind fantastische Werke. Ich frage mich immer noch, wie sie EVE Online gekauft haben, weil das tatsächlich ja eine lebendige Community ist und jetzt nicht so ein Quellcode, den man sich holt, sondern das Werk entsteht ja erst als Massive Multiplayer Online Game. Und auch bei anderen Spielen ist nicht klar, ob sie das Werk gekauft haben oder ob sie einfach sich eine Kopie auf ihre Platte ziehen. Also ob sie jetzt Pac-Man, was haben sie denn gekauft? Eine Kopie wahrscheinlich oder einen Arcade-Automaten. Und nicht den Source Code. Also es ist nicht so ganz klar, mir zumindest nicht, steht auch nirgendwo, worin jetzt genau diese Sammlung besteht. Aber was sie gemacht haben, ist das Medium Computerspiel in den Kunstmarkt integriert. Sie sind auch nicht die einzigen. Also The Art of Video Games ist so eine Ausstellung. Sie finden, also war in England eine berühmte Ausstellung, die halt verschiedene Werke, also viel mehr als diese 14 vom MoMA, da durchdekliniert haben und gesagt, wie ist die Entwicklung, Advances in Mechanics, Advances in Graphics, also sie haben so verschiedene Ausstellungsreihen. Es gibt in allen größeren Metropolen der Welt inzwischen Ausstellungen zum Thema Computerspiel. In Berlin gibt es das Computerspielmuseum, damit gibt es auch eine Institution aus dem Kunstbetrieb, die halt als Museum agiert und gleichzeitig Computerspiele ausstellt. So dass man auch hier sagen kann, damit sind Computerspiele Kunst, weil der Kunstbetrieb sich um sie kümmert. Jetzt mag es revoltierend erscheinen zu sagen, dann soll auch der Kunstbetrieb entscheiden, was Kunst wird. Und das ist eigentlich das feigeste Kriterium von allen. Aber es ist das am einfachsten überprüfbar. Und so wird es auch verhandelt. Sie müssen sich bei Duchamp fragen, was will er uns damit sagen, weil es im Museum steht. Wenn Sie auf der Straße hier, Sie gehen hier aufs Klo, da werden Sie sich nicht fragen, Kunst, sondern es ist ganz klar, nein, keine Kunst, es ist ein Gebrauchsgegenstand. Erst wenn es im Ausstellungskontext erscheint, mit vielleicht noch so einem kleinen Etikett davor und so einem Zettel in dem Katalog, werden Sie sich die Frage stellen müssen, verstehe ich nicht, bin ich zu blöd? und was ist eigentlich daran? Und genau dieses Elitistische, den Diskurs, den wir hatten, also wenn ich es nicht verstehe, liegt es an mir. Dieses Gefühl haben Sie nur im Museum, das haben Sie nicht in der Sparkasse, in der Außengalerie. Sondern je renommierter das Museum, desto kleiner sollen sie sich fühlen. So sind ja auch die Architekturen dieser Museen. Und dass klar ist, sie kommen zur Kunst und sie müssen sich vor der Kunst rechtfertigen und nicht umgekehrt. Das muss sie wohl, wenn die irgendwie im Straßenraum steht. Kennen Sie die gelbe Tür da am Luitpoldplatz? Da merkt man ja unzweifelhaft, das ist Kunst. Schon weil das überhaupt keine Funktion erfüllt, aber es drängt sich förmlich auf als ich bin Kunst. Und dann können Sie anfangen zu interpretieren, die Treppe ins Nichts oder die Tür ins Nichts, was das damit auf sich hat, aber Sie können dran vorbeigehen. Wenn sie aber in einem großen Museum steht und nicht in irgendeinem Straßenraum, ist der Bedeutungsdruck sehr viel größer für Sie und im Zweifel auch der Druck, dass Sie sich damit auseinandersetzen müssen oder eingestehen, ich verstehe es nicht, liegt an mir. So, und das haben Computerspiele, gut, das sind jetzt keine interpretationsoffenen und auch der Ausdruckswille ist bei vielen dieser Spiele ja sehr fragwürdig. Aber nichtsdestotrotz tauchen sie jetzt im Museumskontext auf und sind damit Teil des Kunstbetriebs und damit auch Teil der Kunstgeschichte geworden. Achso. So, solche Fragen kann man sich dann stellen, wenn man eben nach dem Objektivkriterium sucht. Und was heute verhandelt wird, liegt daran, dass es im Kunstbetrieb ankommt. Und nicht jeder Künstler kann sagen, ich bin Künstler hier, ich habe ein Werk, so wie in dem Spiel eben. Sondern der Kunstbetrieb, in dem Fall war es ja auch so, hier kommt die Kuratorin und sagt, tolle Werke, ich muss sie alle ausstellen. Und sie wissen, sie sind arriviert, wenn sie ausgestellt werden. Und das ist auch die Nobilitierung ihres Werkes, ist, dass sie wirklich, sei es eben im hier BAT-Kontext, in der, was bei uns im Audimax, da gibt es ja vor so eine Galerie, da sind sie schon am Randgebiet des Kunstbetriebes. Besser wäre es, wenn sie ins Museum kommen, noch besser, wenn sie in Berlin ins Museum kommen oder in New York. Also wenn sie es in einem großen internationalen Haus schaffen, ist ihre Kunst irgendwie mehr wert, als wenn sie es nur in die Audimax-Galerie schaffen. Oder ihre Screenshots, wenn die nur bei uns hier im GSP ausgestellt werden, ist schon mal, es gibt eine Selektion, aber es ist noch nicht Kunst. Aber wenn sie es schaffen würden, Screenshots ins irgendwie Museum für moderne Kunst zu bringen, dann sind sie angekommen im Kunstbetrieb. So und so funktioniert der objektive Kunstbegriff als der Institutionentheorie, dass der schlechteste, solange sie versuchen, einen besseren zu finden. Also solange sie nicht hingehen und also sie finden einfach den Essentialistischen nicht, weil sie die Essenz nicht finden. Und der Elitistische klappt auch nicht, weil die Eliten nicht legitimiert sind. Also nur weil er sagt, ich bin Kunstlehrer, ich werde ja wohl entscheiden können, was Kunst ist, würde funktionieren, wenn alle Eliten das gleich sehen würden. Also wenn man sagt, okay, nach 10 Jahren Ausbildung oder 10 Jahren Kunst schaffen, gibt es irgendwie dieses untrügerische Gefühl für das, was Kunst ist und was nicht. Und wenn das funktionieren würde, wäre es ja gut, aber die Leute sind sich ja selbst nicht einig. Und genau der Kunstbetrieb ist ein gutes Zeichen. Der eine Galerist lehnt es ab, der nächste nimmt es an und irgendeiner freut sich dann, dass er den Künstler entdeckt hat, aus folgendem Grund. Das ist nämlich der nächste wichtige Punkt, was Kunst angeht, ist nämlich, Kunst ist das, was auf dem Kunstmarkt hohe Preise erzielt. Also so ein Van Gogh ist erst dann so richtig groß, wenn er 20 Millionen, 50, 80, 100 Millionen Dollar im Verkauf hat. Selber, wir wissen ja, hat er nie was verkauft in seinem ganzen Leben. Inzwischen ist er einer der größten Künstler des Impressionismus. Und woran, warum der größte? Weil der teuerste. Das ist so, was ich Ihnen anfangs sagte, diese Ausschreibung im öffentlichen Bauen, 1,5% für Kunst. Ist halt einfach, geben Sie doch bitte 15.000 Euro für Kunst aus. Es ist uns ganz egal was, es muss irgendwie anerkannt sein und es muss so viel kosten, damit wir es dann in den Abrechnungen auch ausweisen können. Das ist sehr ökonomisch gedacht, dass die Qualität eines Werkes mit seinem Verkaufswert steigt. Wir werden gleich sehen, dass das nicht ganz fremd ist, diese Argumentation. Aber was sagt Calvin? Look at that kid snowman, what a pathetic cliché. Ist einfach so der Musterschneemann. I'm supposed to identify with this complacent moron and this shovel. The snowman says nothing about the human condition. Der Kunstbegriff ist wieder, es geht um Intention. Was sagt uns der Künstler? Haben wir aber schon gesehen, reicht nicht aus. Nicht nur ein Künstler, der was sagen will, ist ja noch lange kein... Also ein Schaffender, der was sagen will, wird noch nicht zum Künstler. Is this all the kid has to say about contemporary suburban life? The soulless banality of this snowman is a sad comment on today's art world. Also banal und will sich nur verkaufen. Now come look at my snowman.
I call it the torment of existence weighed against the horror of non-being. As he melts, the sculpture will become even more poignant. I admire your willingness to put artistic integrity before marketability. Okay, und jetzt überlegt er sich, also tatsächlich will man als Künstler ja auch seine Miete bezahlen und vielleicht sollte man sich dann doch dem Massengeschmack anpassen. Das ist genau die Frage, was ist eigentlich Kunst, weil der vielleicht, the horror of non-being wird sich gegen nichts, wird sich vielleicht gar nicht so gut verkaufen, es sei denn, ihn entdeckt irgendein reicher Mäzen und manchmal muss halt der Künstler dann doch marktgängig werden. Und der Kunstmarkt funktioniert merkwürdig elitär, also man will schon etwas haben, was nicht jeder mag, so wie gesagt, kennen Sie Jeff Koons? Nur, dass Sie mal sehen, wovon wir reden, wir haben ja Jackson, Jeff. Ich weiß nicht, ob er immer noch der teuerste ist, aber ich glaube, dieser Pudel hat 180 Millionen Dollar auf dem Kunstmarkt erzielt. Also da müssen Sie erst mal drüber. Ich glaube tatsächlich, dass Francis Bacon, Triptychon, ich glaube, dieses Werk hat noch mehr erzielt. Also da kann man wieder sagen, Kunst kommt von Können, also zumindest, also hat man es hier mit jemandem zu tun, der menschliche Anatomie studiert hat und die dann surrealistisch darstellt. Im Gegensatz zu dem hier, der aber wohl ein verhinderter so ein Ballonkünstler ist, der auf Kindergeburtstagen Pudel zusammenpackt und das halt hier in Metall macht. Also Jeff Koons ist sehr umstritten, aber sehr hoch gehandelt. Deswegen kann ihm das total egal sein, ob manche sagen, es ist doch gar keine Kunst, weil er sagt, aber 180 Millionen Dollar sprechen eine andere Sprache. Und das wäre ein ökonomischer Ansatz. Kunst ist halt, es muss auf dem Kunstmarkt, also es muss nicht einfach verkauft werden. Aber wenn es auf dem Kunstmarkt Geld macht, dann ist es Kunst. Und was wäre das bei uns? Naja, Grand Theft Auto ist nicht auf dem Kunstmarkt, aber Sie sehen Best-Selling Action Adventure in 24 Hours, Best-Selling Videogame, Fastest Entertainment Property to Gross 1 Billion, also eine Milliarde, Fastest Videogame to Gross 1 Billion, Highest Grossing Videogame in 24 Hours, also alle Rekorde hat GTA 5 geschlagen. Kleines Detail war halt nicht auf dem Kunstmarkt, aber zumindest auf so einem, so einem Medienmarkt, also dem Markt, der, in dem solche Computerspiele verkauft werden, ist es der absolute Rekordhalter. Und interessanterweise, seit ungefähr dieser Zeit, seit Computerspiele ökonomisch so erfolgreich sind, und das fing um 2002, 2003 an, als die ersten Statistiken kamen, Momente mal, Filmindustrie, Computerspiele, da ist aber, irgendwann haben Computerspiele mehr Einkünfte generiert als Kinokassen, also die Eintrittspreise an der Kinokasse. Zu einem Zeitpunkt muss man sagen, an dem Kinos im Sekundärmarkt mehr Geld einnehmen, also DVDs, Blu-rays und Marketing, Merchandise. Aber zumindest haben Computerspiele die Kinokassen überholt. Dann wurden die ersten aufmerksam, dass da ja doch ein Kulturmarkt herankommt, der ernst zu nehmen ist. Und inzwischen ist ja alles überrollt, also so viel wie Kino und Musikindustrie zusammen und jedes Jahr neue Rekorde. Also dass wir inzwischen sowas wie, also solche Zahlen interessieren dann ganz andere Leute, die sagen, ich würde es nie spielen, aber also guck dir mal hier die Preise an, wie das macht. Von 0 auf 1 Milliarde in 3 Tagen. Hier sehen Sie, das Call of Duty hat immerhin 15 Tage gebraucht und Avatar als Film 17 Tage, Harry Potter also auch 17 Tage und so. Welche Filme eigentlich an die Milliardengrenze kommen? Das sind alles keine Werke, die unter Kunst gelten, aber der Markt ist interessiert und man schaut sich das genau an. Ist beim E-Sport ja ganz ähnlich. Seit E-Sport so diese 20-Millionen-Grenze oder eigentlich als die 10-Millionen-Grenze geknackt haben, was Preisgelder angeht, ist es auch von eben Analysten, Marketing-Experten, Leuten, die überhaupt nicht verstehen, was da gespielt wird, die machen dann auch solche Diagramme daraus. Und das führt uns dann zu der Diskussion in sozusagen im öffentlichen Bereich. Oh yeah, define well adjusted. Als nämlich der Deutsche Kulturrat 2007 feststellte, die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit gehören zu den im Grundgesetz verankerten Grundrechten. Kunst und Wissenschaft sind frei. Die Kunstfreiheit ist nicht an die Qualität des Werkes gebunden. Kunstfreiheit gilt also auch für Computerspiele. Also man hat sich distanziert, so, also fassen wir nicht an, aber ist halt Kulturgut. Und haben dann 2009 sich entschlossen, Computerspiele zum Kulturgut zu erklären, unter der expliziten Prämisse, da ist ja ein richtiger Markt dran, also die Kultur- und Kreativwirtschaft steckt da drin und wir müssen das irgendwie fördern, weil es Arbeitsplätze sind. Also ganz klar eine Verquickung mit ökonomischen Interessen wurden seit 2009 Computerspiele zum Rang des Kulturguts erhoben und ist der 12., die 11. Sektor der Kultur- und Kreativwirtschaft.
Also Film, Radio, Bibliothekswesen, Literatur, und da gehören dann halt auch Kunst und Kreativwirtschaft, Computerspiele bzw. Software rein. Das hat große Vorzüge und Kreativwirtschaft. Das hat große Vorzüge, wenn Sie Fördermittel haben wollen, zum Beispiel. Hier sehen Sie es, Musik, wer da alles dazugehört. Buchmarkt, Kunstmarkt, Film, Rundfunk, Markt für darstellende Künste, Architektur, Design, Presse, Werbung und Software- und Games-Industrie. Und sonstige weiß ich gar nicht, was das sein soll. Ein echter Wirtschaftsfaktor, und diese Verquickung von Kultur, Kunst, Kultur und Kreativtätigkeiten und ökonomischen Interessen ist hier also irgendwie ziemlich selbstverständlich. 2009 gab es dann den ersten deutschen Computerspielpreis. So wie man andere Kulturgüter auszeichnet, wurden auch Computerspiele ausgezeichnet. Damals Drakensang, das schwarze Auge. Der mit so einer wechselnden Geschichte, der deutsche Computerspielpreis, weil entweder pädagogisch anspruchsvoll, aber die Werke sind dann in der Spieleszene fragwürdig, oder Crysis 2, was dann innerhalb der bayerischen Regierung fragwürdig wurde, dass man einen Shooter, auch wenn er aus Deutschland kommt, mit einem Kulturpreis bedankt, in den Hochzeiten der Killerspieldebatte, war dann vielen abstrus. Dann wurde der Kulturpreis, also der Computerspielpreis, sehr politisch sozusagen, also wir sorgen jetzt dafür, dass die richtigen Spiele ausgezeichnet werden und nicht die, die die Jury haben will. Und damit, also jetzt derzeit geht es wieder ganz gut, mal gucken, jedes Jahr fragt man, ob der Computerspielpreis ernst genommen werden soll oder nicht. Was man ernst nehmen kann, ist zumindest das Bekenntnis dazu, ein Kulturgut zu haben, was zum Beispiel bedeutete, dass der Filmfernsehfonds Bayern Fördermittel bekommt und Computerspiele fördert. Also die öffentliche Hand fördert Filme und Computerspiele. Etwas, was Brettspiele bis heute nicht haben, also als Kulturgut anerkannt zu sein. Da kämpft das Brettspielarchiv noch in Nürnberg drum, aber Computerspiele haben das, insofern zumindest offiziell. Das führt dann auch zu dem sogenannten Kunstvorbehalt, wenn Sie so wollen. Also hier sehen Sie von Jake und Dinos Chapman, die sehr fragwürdige Werke machen. Sie sehen mit expliziter Gewaltdarstellung, also aufgeschlitzte Menschenkörper, die halt am Flussufer verenden. Das ist Kunst. Also wir haben es hier nicht mit einem Diorama der Abscheulichkeit zu tun, sondern in einem Museum wird es ausgestellt. Und die Chapmans, können Sie auch mal googeln, haben alle möglichen kontroversen Werke, sind aber im Kunstbetrieb drin und damit Kunst, also fraglos. Deswegen wird hier auch nichts zensiert und es wird auch alles so dargestellt. Und wenn Sie mit Ihren Kindern da reingehen, dann also müssen die sich mit Kunst auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass das, es gibt kein MSK, also Museum Selbstkontrolle, wobei durchaus nicht jedes Werk im Museum es schafft, aber tatsächlich in Museen kann man Kinder manchmal Inhalten aussetzen, die sie im Fernsehen so nicht zu sehen bekämen. Und in Computerspielen auch nicht, denn wir haben ja diesen Artikel, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. So, und wenn ich jetzt sage, Computerspiele sind Kunst, dann müssten sie sich auch frei entfalten dürfen. Aber wir haben natürlich auch, der Artikel geht eigentlich noch weiter, dass nämlich die Freiheit nicht von der Treue zur Verfassung entbindet und die freie Meinungsäußerung durch die allgemeinen Gesetze und Gesetz des Anstands und der persönlichen Ehre und so dann doch beschränkt werden. Wir haben aber das große Problem, dass es Werke gibt in der Computerspielwelt, die auch ab 18 Fassungen noch geschnitten werden, wegen Gewaltverherrlichung. Also Bulletstorm ist ja einer der heißesten Kandidaten durch seine doch exzessive Gewaltdarstellung. Und hier sehen Sie das Original, alles voller Blut, und in der deutschen Fassung USK 18 wohlgemerkt, ist das alles ausgefiltert. Sie können das bei Schnittberichte.org, können Sie das genau rauskriegen, welche Filme und Computerspiele nicht zensiert werden, weil eine Zensur ja nicht stattfindet, sondern halt eingeschränkt, ansonsten beschlagnahmt. Also es ist, die Diskussion ist lang und schwierig. Ein anderes Beispiel ist ja die verfassungsfeindlichen Symbole. Denken Sie an Inglourious Basterds von 2009 von Tarantino, der ungeschnitten in die deutschen Kinos kam, obwohl Hakenkreuze noch und nöcher zu sehen waren. Indiana Jones hat das ja schon in den 90ern, die Last Crusade, gemacht. Sie sahen also die Szene in Berlin. Das Spiel, das gleichnamige, wurde dann aber jedes Hakenkreuz getilgt. Hier haben sie sich in Wolfenstein The New Order vor 3 Jahren, also bevor es zu irgendeiner Zensur kam, gleich gesagt auf der linken Seite, dann nehmen wir die Hakenkreuze raus, die kämpfen nicht gegen Nazis, sondern gegen The New Order, was immer das ist, und die haben halt ein anderes Zeichen, das war dann kein Problem. The Stick of Truth wurde zurückgezogen, weil da noch irgendwo ein Hakenkreuz übrig war, bevor es dann zum öffentlichen Eklat kommen konnte. Problem ist hier, ein Urteil von 1999 zu einem Remake von Wolfenstein, in der ja auch Hakenkreuze drin war, in dem ein Gericht empfand, also das ginge nicht aus Verfassungsgründen, weil halt verfassungsfeindliche Symbole nicht gezeigt werden dürfen, also sei das ein Werk, was verboten gehört. Und der Kunstvorbehalt wurde überhaupt nicht an Computerspiele angesetzt. Ende der 90er. So, und dieses Urteil gibt es noch und es wird von den ganzen Herstellern einfach nicht in Frage gestellt, weil sie so große Sorge haben, wenn sie das Rechte rausgeben in Deutschland, wird es ihnen vom Markt genommen und bis sie das vermarkten können, weil sie durch die letzte Instanz kommen, ist es längst abzuschreiben. Also wir haben inzwischen eine Form von Selbstzensur, die einfach wie bei Stick of Truth, es gab überhaupt keine Vorbehalte, sondern es war mehr so, oh Gott, wir haben auf dem deutschen Markt ein Hakenkreuz, dem setzen wir uns nicht aus. Im Kino gibt es die alte Tradition, eigentlich so im Dokumentarischen darf man Hakenkreuze durchaus zeigen. Und Tarantino hatte das Selbstbewusstsein, es geht doch in dem Film jetzt nicht pro Nazi, sondern wir schießen noch Nazis ab. Das ist auch gar nicht irgendwie verfassungsfeindlich zu meinen. Und es hat niemand geklagt. Also auch der Staatsanwalt, der hätte aktiv werden müssen, hat einfach weggeguckt. Was sie vielleicht bei Computerspielen nicht gemacht hätten, weiß man nicht. Es wird einfach nicht mehr ausprobiert. Wir wollten das mal machen, uns wurde abgeraten, Hakenkreuze in Spielen unterzubringen, weil wir vermutlich schon in der unteren Instanz abgeschmettert würden und im Zweifel kämen wir damit sogar durch, aber wir hätten nicht die Öffentlichkeit, die wir bräuchten. Ich wollte immer mal mit denen reden, dass sie einfach mal die unzensierte Fassung im deutschen Markt veröffentlichen, zur USK gehen und sagen, prüft das bitte, um sich mal bis zu den Gerichten hochzuarbeiten, um zu fragen, ist das inzwischen, kann man nicht sagen, Computerspiele haben Kunstanspruch und damit die gleiche Freiheit wie, sagen wir mal, Kino. Weil Wolfenstein New Order ist ja auch kein Pro-Nazi-Spiel, also keine Propaganda, sondern vom Thema her nicht so weit weg von den Inglourious Basterds, also unrealistischer Nazi-Shooter. Aber darum geht es ja nicht. Die haben ja gelernt, die Qualität eines Werkes spielt ja für die Anerkennung als Kulturgut keine Rolle. Und ob das jetzt ein hochwertiges Spiel ist, es gibt ja auch Spiele, die sich mit der Nazi-Zeit dokumentarischer beschäftigen und die auch wirklich da einen Aufklärungsanspruch haben, die muss man ja gar nicht hernehmen, sondern so ein Unterhaltungsprodukt. Also man misst es eben gegen Inglourious Basterds und nicht gegen den BBC-Documentary of Hitler's Last Days oder sowas, wo man ja noch viel stärker auf den Bildungscharakter zielen kann, sondern wenn das Film darf als Unterhaltung, müsste das Spiel auch dürfen, aber Spiel hat unglaublich viel Angst, weil die Geschichte halt irgendwie dagegen sprach. So, ich komme dann zum letzten Kapitel der Spiele, die aus Gründen einfach als Art Game verhandelt werden. Also wir haben jetzt verschiedene Kultur- und Kunstbegriffe gesehen, so von den subjektiven bis zu den objektiven. Man kann auch nicht sagen, der objektive ist der beste. Also glauben Sie, es ist nur die Institutionentheorie, die zählt. Die werde ich immer vertreten. Also wenn mich einer fragt, ist das Kunst, dann muss ich nicht nachdenken und kann sagen, gibt es irgendeinen Ausstellungscharakter, in dem das auftaucht. Wurde es in irgendeiner wichtigen Kunstzeitschrift besprochen? Hat es eine wichtige Ausstellung gehabt? Oder wie hoch ist es auf dem Kunstmarkt gehandelt? Und dann weiß ich, ich habe es mit Kunst zu tun. Da muss ich das auch selber nicht entscheiden. Ich kann natürlich bei bestimmten Werken sagen, die rühren mich sehr an oder so wie Roger Ebert das von seinen Filmen und seinen Büchern gesagt hat. Also da habe ich das Gefühl, die führen mich über mich selbst hinaus. Das macht sie aber nicht zur Kunst, das macht sie zu bedeutenden Werken für mich. Aber ich muss ja nicht sagen, aber wenn ich sage, dass es Kunst ist, dann reicht mir das doch. Tut es nicht, weil ich mit diesem Begriff nicht hausieren gehen kann. So, und dann gibt es eben Spiele, die werden als Artgame gehandelt, so wie es Arthouse-Filme gibt, ohne dass die im Ausstellungskontext sind. Doch vielleicht auf Festivals werden die dann gezeigt und halt entsprechend besprochen. Und ein so ein Artgame will ich Ihnen jetzt mal zeigen, ist zum Beispiel Kentucky Route Zero, was Sie einfach kennen sollten, weil das gerne referenziert wird. Was hat es? Es hat viele Referenzen zur Kunstgeschichte, die Sie im Zweifel nicht unmittelbar sehen. Es hat fantastische Dialoge, die sich erst nach 2 Stunden Spiel erschließen. So. Also es ist in sich ein schönes Werk. Dass Sie es einfach mal gesehen haben, genremäßig würde das unter Point-and-Click-Adventure fallen. Aber es will halt irgendwie... Gut, gucken wir mal. Also es ist polysemisch, intentional. Sie können ja immer draufklicken und dann sich was anschauen. An Old Hound and a Straw Hat, both have seen better days. A moving
truck rumbles softly to itself, painted on its side are the world's lizards, antiques, furniture, glassware, curiosities. Joseph sits between gas pumps and a queen and armchair. His hair is grey and his glasses dark. Den kann ich jetzt ansprechen. Damn, did you hear that wreck? Truck full of bottles, I don't know, beer bottles, whiskey, lost of tire or something, and spilled booze and glass all over the interstate. What a mess, I hope they don't come down here looking for anything. We blew a damn fuse and it's all shut off. Did I hear a dog? What's your dog's name? Jetzt haben sie halt entscheiden, wie man das aus Adventures kennt. Homer, Blue, just some dog, I don't know his name. Her name is Blue. Blue sounds like a sweet old hound. I used to know a dog like that. Hey, here's some jerky for Blue. I made it myself. Didn't turn out too well. But I bet a dog will eat it. Getting late, right? I can't feel the sun on my neck. I bet it's just a few feet off the horizon. I've been driving all evening looking for 5 Dogwood Drive. Oder I've got a delivery to make on Dogwood, but I'd rather watch the sunset. Na, haben wir es eilig oder wollen wir uns den Sonnenuntergang anschauen? 3, 2, 1. Hey, I understood. You have got to do the job you're paid to do. Maybe get some rest somewhere in there. Maybe have a drink, then back at it. There's a fella in the rhythm. So, where is Dogwood Drive? Oder what's your rhythm like? Oh, I just like to listen to the TV. I used to a lot of poetry on the computer, but I don't have the ear for it lately. Listen, you and Blue would have been driving up and down 65 all night. Dogwood Drive is on the other side of, well, to get there you have to take the zero. Kentucky Route Zero, SSL. The zero is a tough route to find, but you can use my computer to look up directions. You'll have to head down into the basement and reset the circuit breaker first. I'll be happy to have those whining lights back up anyway. It's too damn quiet out there. The basement door is back there in the office. Appreciate your help, friend. Oh, and here, take this lamp. It gets dark. Also Sie ahnen schon, dass es länger dauert, bis man hier in der Handlung vorankommt. Jetzt müssen wir gucken, hier gehe ich rein. Ins Basement. Wir gehen auch ins Basement und dann verlassen wir dieses Spiel schon. Basement people. Emily, Ben and Bob sit in folding chairs behind a worn card table. Papers, oddly shaped dice and highway maps cover the tabletops. Have you all seen a breaker box down here? Boda? Oh, sorry, didn't know there was anyone down here. Emily, did you hear something? Oh, no, sorry, I was looking at the roots again. Gets easier as you go. Look, you said you rolled a 5, right? That means you get to pick up your marker and move it anywhere on the map. So it's your turn, right? Oh yeah, I guess so. Where'd you put that 20-sided die? I don't see it. Did you drop it? Ooh, it should be easy enough to find. It glows in the dark. Ich ahn schon, was die hier spielen, aber... Dusty rust signs bolted on the wall. These are the rules. No open flames near gas lines. No consumption of beer or spirits on the premises. Wir befinden uns eher in so einem David Lynch-Film. In a case of sudden darkness, do not panic. Relax, count backwards. Strictly limit time spent at the base to fewer than 3 minutes on every hour. Mal gucken, ob wir da was tun können. Ah, did you lose something? I think it wrote down the left there, but I don't see it. Well, I'm not going to look for it, it's too dark down here. Also jetzt muss ich zur linken gehen und den 20-seitigen Würfel finden, der hier irgendwo leuchtet, hoffentlich. Da. Nein, da noch nicht. Hier. Hier? Ja, da bin ich nur hingegangen. Komme ich hier runter? Game Piece. Picks up the glowing 20-sided die and inspects it. Number 5 is facing up. It's just a small piece of plastic, but it has a reassuring, almost comforting weight. He
He places the object in his pocket.
Hier sind die weg.
Folding chairs around one card table. The chairs are empty and the surface of the table is bare.
Jetzt lege ich den Würfel ab. Oh, hier war was.
Jetzt kann ich hier auch weiter. So, und das sind solche Situationen. Sie sehen schon, dass das atmosphärisch, das geht jetzt noch ein paar, so eine bis anderthalb Stunden so weiter. Und es hat 5 Akte, also es ist so ein, tatsächlich so ein Serial Game, also was sich so seriell ausgestaltet. Quit. Was nicht uninteressant ist, dass dieses Spiel selber, warten Sie mal, auch nicht, nee, Spiele hatten wir ja. Here, There, The Echo, Limits, and, also es gibt da noch Spin-offs von dem Spiel, weil sie in dem Spiel kommen sie in einem Museum vorbei und das heißt, gehen wir rein und dann gehen sie wieder weg und es gibt zu dem Spiel einen Download, so wie dieses hier, Limits and Demonstration, was mit der gleichen Engine arbeitet, aber ihnen halt dieses Lulu Chamberlain Retrospective, marking the first major public showcase of her work, das wird eine fiktive Künstlerin vorgestellt, die halt in diesem Museum ist und Sie können jetzt hier durch dieses Museum durchlaufen und sich die verschiedenen Werke anschauen, die ihrerseits wieder Zitate sind von Werken aus der Kunstgeschichte, ohne dass das hier aber unbedingt deutlich wird. So, und das ist für Leute, die halt gerne Referenzen auflösen zu Zitaten zur Hochkultur. Also hier kann man sich, wir machen das jetzt nicht aus Gründen der Zeit, haben Sie hier ist zum Beispiel ist ein ganz berühmtes Werk, auch so aus der zeitgenössischen Kunst, Overdubbed Nam June Paik Installation in the Style of Edward Packer. Magnetic Tape Handheld Table Tape Playback Head Speaker System. Also sie haben Tonbänder auf die Wand geklebt, die man dann mit so einem Handabspielgerät tracken kann und dann kommt es durch den Lautsprecher raus, so ein Werk, was sich dann erst durch die Overdubbed, was sich dann erst durch die, den Zuschauer erschließt. Also wenn wir uns das anschauen, Nam June Paik, ups, Nam June Paik overdubbed. Also das ist Nam June Paik, ich weiß gar nicht, ob sein, hier, da ist es. Achso, hier sehen Sie das Original, Kentucky Fried, gibt es bei Super Level eine schöne Besprechung von Kentucky Fried Zero, Route Zero, mit den ganzen Referenzen, die hier aufgemacht werden. Also das ist sowas, wo sich dann Kunstkritiker oder Medienkritiker gefallen, weil sie nämlich diese Referenzen auch finden und dann feststellen, okay, womit, was wird hier zitiert und wie hängt es zusammen? Dann wird die Geschichte interpretiert, weil es eben solche surrealen Momente gibt, in denen dann diese Rollenspieler plötzlich verschwinden, auch wenn man nur kurz weg war und warum ist das so? Also das können Sie hier alles lesen und vielleicht wird es dann dadurch Teil des Kunstbetriebs, weil es Kunstkritiker ernster nehmen. Beziehungsweise dann werden Bachelor- und Masterarbeiten, vielleicht auch irgendwann Dissertationen darüber geschrieben, sodass es dann langsam deswegen zum Art Game wird, weil es eine Community von Menschen gibt, die sagen, das ist einfach ein künstlerisch wertvolles Spiel. Das wäre ein Beispiel, Art Mods, Jodi war in den 90ern so ein Modder, der insbesondere auch Webseiten geschreddert hat. Also er hat sehr tolle Computerkunst mit Webseiten gemacht. Wenn Sie sich SOT anschauen von 1999, SOT ist ein Wolfenstein-Mod, in dem er die ganzen Texturen ausgetauscht hat durch so abstrakte, einfach durch abstrakte Formen, die man auch nicht mehr erkennt und letztlich kann man irgendwas aussuchen. Und dann wandert man da durch, fühlt sich aber eigentlich wie in so einem Museum für abstrakte Kunst. Das hatte so den Anspruch halt, es ist jetzt, genau, die Sounds bleiben bestehen. Aber es hat ja nichts mehr von der, also es hat ja kein Nazi-Killerspiel mehr, sondern es ist einfach irgendwie eine, so eine abstrakte, im Prinzip abstrakte Form, die sich bewegen. Gerade wenn Sie keine Ludo-Literacy haben und nicht gewohnt sind, in First-Person-Shootern sich zu bewegen, vielleicht auch in First-Person-Shootern Anfang der 90er, ist es tatsächlich mehr so ein abstraktes Formspiel als jetzt irgendein Raum, den Sie sich erschließen. Und wurde selbstverständlich unter diesem unter diesem Kunstlabel geführt, ohne dass es in den objektiven Ausstellungskontext kam. Also mir ist nicht bekannt, dass Jodi, vielleicht ist er, also Jodi ist ausgestellt worden auf der Documenta, aber eher zu seinen Werken im Bereich auf Web Art und nicht, oder Net Art und nicht im Bereich der Mod Art. Und dann gibt es noch die Not Games, also Spiele wie das unsterbliche Graveyard, auch von Tale of Tales. Ein Spiel, was Sie kostenlos immer noch beziehen können, aber Sie können auch Geld dafür ausgeben. Es ist, warum Not Games, also das haben die Macher, haben das auch mal ihre Genres oder ihr Spiel als Not Game bezeichnet. In der Zeit, in der halt Games ist, sowas macht Spaß, es gibt Ziele, Level, Achievements, Badges und irgendwie ein klares Ende. Und sie sagen, wir machen Interactive Experiences, allerdings machen sie es halt in der Unity Engine oder Unreal Engine, also mit den klassischen Werkzeugen der Computerspiele-Produzenten, vermarkten das auch über Steam oder über die Direct Download. Also im Grunde genommen sind sie in der gesamten Produktionskette von Computerspielen drin und auch in den entsprechenden Blogs und Journals werden sie dann besprochen als Computerspiele, haben aber irgendwann gesagt, aber wir machen keine Spiele. Also was wir machen, ist Kunst. Und deswegen haben sie sich Not Games genannt. Es gab dann auch 2, 3 Ausstellungen in Köln zu dem Thema Not Games, wo dann solche Walking Simulators, auch Dear Esther kam darunter, ausgestellt wird. Sie wandern hier über den Friedhof mit dieser Old Lady. Sie können hin und zurück, sie können mal zur Seite, aber eigentlich gibt es hier Invisible Walls. Und man merkt auch recht bald, was das Ziel ist, die Bank da vorne. Das ist schnell gespielt, deswegen so 5 Minuten, das spielen wir jetzt mal durch. So, jetzt kann man als Gamer sagen, ja, aber Games brauchen eine Challenge. Das stimmt auch, bei Games ist das auch so. Das Problem ist vielleicht der Games-Begriff, der im Amerikanischen und Englischen viel enger ist als der deutsche Spielbegriff. Games hat halt auch dieses Kompetitive, also Ludus und Paideia, wo das eine ist das freie Spiel im Deutschen, so das freie Spiel auf dem Spielplatz, und das andere ist das Spiel gegeneinander. Und ein Game in dem Sinne ist es nicht, aber ein Spiel im Deutschen wäre es vielleicht allemal, es dreht mich mal um. Und vielleicht haben wir in Deutschland diese Diskussion, deswegen nicht so sehr, ist das ein Spiel? Naja, es hat halt alle Merkmale, ich habe so eine symbolische Welt, in der ich mich bewege. Muss ich mal gucken, was muss ich tun, um mich zu setzen. Ne, das ist ja umdrehen. Schauen wir mal schon. Haben wir anfangs auf den, vielleicht E, hier ist doch immer Action. Bitte? Keine intuitive Steuerung, genau. Ah, vielleicht einfach die Maus. Auch nicht. Ich muss mich nämlich hinsetzen. Aber ich habe vergessen, wie es geht. You turn her around and let her sit down. Na, vielleicht einfach rückwärts gehen. Vielleicht setzt sie sich ja von alleine. Genau. Ha.
Oh,
jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Sie sehen auch daran, dass ich die Vollversion gekauft habe. Denn für $5 ist es möglich, dass die alte Dame stirbt auf der Bank. Und wenn Sie die Demo runterladen, dann könnten Sie jetzt aufstehen und wieder rausgehen. Und das ist halt die Frage, was, also man bezahlt dafür, dass man das Erlebnis des Todes hat. Und tatsächlich, ist auch noch nie passiert, also es passiert ja nicht jedes Mal. Jetzt ist das Spiel an dieser Stelle vorbei und ich kann tatsächlich walk with their back and we both leave the graveyard to quit the game. Und jetzt habe ich nur die Möglichkeit, das Spiel so zu beenden. Also das wäre ein Not-Game, ist die Frage, ist das ein Spiel? Weil es als Spiel vermarktet, also produziert und vermarktet wird, oder Digital Experience, Virtual Experience, wären so Alternativbegriffe, oder eben Not Game, gibt es auch das Not Game Manifest und so, aber dann die Frage, die Sie sich hier stellen, was wollen Sie den Spielbegriff erweitern und sagen, bei Spielen geht es auch um solche Erfahrungen, oder sagen, nee, Spiele sind diese Unterhaltungsprodukte und sobald es aufhört, dieses klassische Unterhaltungsprodukt zu sein, wo man halt was reibt, die Welt rettet und dabei irgendwie Level aufsteigt, ist es halt kein Spiel mehr. Also wenn ich sowas habe, kann ich es ein Spiel nennen, weil das ja in diesem engen Kontext von Fun bleibt. Das führt uns dann auch zu den Serious Games Debatten, also warum muss ich das Prädikat Serious vor einem Spiel stellen, um klarzumachen, da geht es auch mal um was anderes als nur um Unterhaltung. Kann das Spiel nicht für sich selber stehen. Und ich persönlich vertrete noch die Auffassung, wir versuchen den Begriff Games zu erweitern oder Spiel, vor allem im Deutschen, und solche Experiences mit einzubeziehen, anstatt die auszugliedern. Das wurde Ihnen auch sehr vorgeworfen, dass Sie halt so ein Ghetto schaffen, in dem die interessanteren Werke der letzten Jahre sich versammeln und damit Games eigentlich in den Beschränkungen belassen, in die sich die Industrie selbst manövriert hat. Ein anderes Beispiel, was da ausgestellt wird, ist Proteus oder Proteus, was ähnlich, also was Gamer ähnlich ratlos zurücklässt, also so die klassischen Gamer, weil auch hier nicht klar ist, was eigentlich A, das Ziel ist und ist das überhaupt ein Game, so ist das ein Spiel. Aber es ist genauso verhandelt, also was besonders an dem Spiel, das ist jetzt nicht ganz so creating, ganz so existenziell. Sie kommen auf diese Insel, ist alles prozedural generiert, auch der Sound passt sich an die Welt an, die Sie da erleben. Sie spielen es ungefähr, dauert das Spiel eine Dreiviertelstunde, wenn Sie es also durchspielen wollen. Und es gibt auch hier keine Punkte zu sammeln, nichts zu erreichen, außer von einer Jahreszeit in die nächste zu kommen. Sie haben 4 Jahreszeiten und dann ist das Spiel irgendwie zu Ende. Als Experience, das werden wir jetzt nicht schaffen. Aber ich kann ihn zumindest mal, und das Besondere ist, mit jedem Durchlauf gibt es auch was Neues zu entdecken. Also weil die Welt sich halt jedes Mal neu erzeugt, gibt es neue, hier zum Beispiel diese Architekturelemente, die kenne ich persönlich noch nicht. Die Grafik ist jetzt zurückgenommen, zeigt aber auch, dass für so eine Welt es nicht um Fotorealismus, Texturen und Shader geht, sondern tatsächlich um Konsistenz und Erwartungshaltung. Es ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob Sie mir zuschauen, oder ob ich das spiele, weil ich habe hier die Möglichkeit, den Raum zu erforschen. Sie haben die Möglichkeit, mir zuzuschauen. Also wenn Sie jetzt möchten, dass ich nach rechts gehe und ich tue es nicht, dann fühlen Sie sich frustriert. Aber ich kann dann sagen, ich folge halt dieser Steinmauer. Oder was immer das ist, was da rumsteht. Aber wir können ja bis zur ersten Nacht mal spielen. Spielen Sie jetzt? Ah nee, vielleicht Zeit ist rum. Ja, dann hören wir gleich auf. Aber ich zeige Ihnen auch die ersten Tiere. Tiere gibt es ja auch, wenn wir welche finden. Ich kann nicht mal springen, ich kann gar nichts machen. Also ich habe keine Aktionsmöglichkeiten, außer zu laufen und zu erkunden und mir die Musik anzuhören. So, nicht, da vorne sind welche. Da bewegt sich zumindest was. Ich zeige Ihnen das, weil das sind so Spiele, wenn Sie sich mal mit Game Studies beschäftigen, die werden gerne zitiert. Genau, das ist jetzt so ein Hase. Den können Sie auch nicht kriegen, aber der hüpft halt vor Ihnen weg. Und es gibt auch Frösche, es gibt nur andere Tiere. Hier sind es wahrscheinlich Schmetterlinge, oder? Nee, gar nichts. Wo ist er hin? Ist er weg. Verdammt. Ah, hier ist er. Aha. So, dem können Sie jetzt 10 Minuten hinterherlaufen oder Sie gehen dann halt woanders hin. Interessant ist auch, wenn sie enden, das Spiel endet so. Also, dass sie die Augen schließen und dann sind sie wieder im Startbildschirm. So, mal gucken. So, genau, das wäre auch die letzte Folie. Die Frage nach Kunstspielen. Also es gibt Spiele, die können Sie subsumieren unter Kunstbegriffe, die in der Kunstwissenschaft auch verhandelt werden, haben wir eingangs gemacht. Da gibt es Spiele, die werden in sich als Kunstspiel, also Art Games, eben diskutiert, unabhängig davon, ob die in Museen stehen oder ob Roger Ebert die gut fand. Und dann gibt es sogenannte Artist Games, auch so im Indie-Bereich, dass man eben schaut, Jason Rohrer, was der macht, ist halt Art. Oder eben Tale of Tales, also diese Spiele wie Path, The Path oder so, oder Graveyard, die deswegen, vielleicht weil das von so einem Künstlerkollektiv dann auch gemacht wird und deswegen werden sie als Art Games gehandelt. Jason Rohrer ist so ein ganz interessanter Game Designer, der halt mit so kleinen Vignetten glänzt. Und eine will ich Ihnen noch zeigen, aber ich kann sie leider nicht vorspielen, weil die Rohrer Passage heißt das. Das hat vielleicht so diese Kunstdiskussion Walkthrough, 5 Minuten, genau, so richtig vorangebracht. Das ist so ein Spiel, was Sie noch downloaden können. Vor Windows wird es wahrscheinlich noch laufen. Nur die Mac-Version klappt nicht mehr. Das ist so groß, wie dieses Spiel hier ist. Sie fangen links an und sehen so ein bisschen rechts, was auf Sie zukommt. Hier trifft er eine Frau und irgendwie beschließt, mit ihr auf den Weg zu gehen. Die Welt selber ist größer als das, was Sie hier sehen. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Als das, was Sie hier sehen. Und Sie kommen, das Spiel dauert 5 Minuten, egal ob Sie laufen oder nicht. Und Sie werden im Laufe des Spiels immer weiter nach rechts geschoben. Die Zukunft kommt auf Sie zu, ist noch merkwürdig unbestimmt, aber konkretisiert sich im Verlauf. Und Sie sehen, es gibt hier, genau, gut, there are obstacles down below. Also hier wird auch noch erklärt, was Sie sehen. So, und es wird dann immer schwieriger, zum Teil durch die Welt zu manövrieren, unter anderem, weil Sie eine Partnerin haben. Und so ist es im Leben. Also es macht Sachen schwieriger, aber vielleicht, Sie leben auch länger. Und make the score faster go up, aber der Score ist völlig egal. Also am Ende sterben sie ja doch. Und so, hier kommt es nicht vorbei. Alleine wären sie durchgekommen. It's easier to get stuck. Und dieses Spiel ist deswegen so beliebt. Also es gibt A von Jason Rohrer einen Text, was er damit ausdrücken wollte, weil er sich, also er sagt, er war knapp 30 und hat sich über das Älterwerden Gedanken gemacht. Und hat sogar eine eigene Interpretation geschrieben, aber dann gab es halt Paper, die das Spiel interpretieren. Und das war vielleicht auch, weil es so früh war, so eines der Auslöser, können Spiele Kunst sein, wo dann die Gegenseite, ja, ist es überhaupt ein Spiel? Also, was kann ich denn machen, außer rumlaufen? Sie sehen auch, dass sie älter werden, also die Figuren selber altern im Laufe der Zeit. Genau, more piece of art than engaging game. Wir können ja mal vorspulen. So, er wird älter. Und was interessant ist auch, also was so die Zeitlichkeit angeht, wenn Sie anfangen, heißt die Welt noch vor Ihnen. Jetzt, wo Sie älter sind, ist die Welt hinter Ihnen und vor Ihnen liegt gar nicht mehr so viel. Es gibt auch nicht mehr so viel zu entdecken. Sie sehen, die Vergangenheit verschwimmt jetzt so im Nebel und die Zukunft ist ziemlich deutlich, aber auch sehr kurz bemessen. Und das sind, also dieses Spiel hat ganz viele Elemente, die symbolisch deutbar sind. Und vielleicht macht es das so beliebt, weil man es interpretieren kann. Jason Rohrer hat viel zur Interpretation beigetragen, aber es hat eben auch noch so sein eigenes Erlebnis, was man auch dann hat, wenn man es wirklich spielt und sich nicht als Film anschaut. Aber es gibt nichts zu entdecken. Es gibt auch Treasures, die sie dann finden und dann glänzt irgendeine Münze, aber auch die ist egal. Der letzte Rock hat keine Taschen und die können sie nicht mitnehmen und ihr Score ist auch egal. Es gibt kein Worldwide Leaderboard und irgendwann ist das Spiel, jetzt stirbt sie gleich und dann ist das Spiel einfach vorbei, wenn wir von vorne anfangen. Das heißt Passage, hier sehen Sie mal so eine Schatzkiste, genau. Aber eigentlich ist es auch egal. Und nach hinten werden die Hindernisse stärker, also irgendwann wird es schwieriger, da durchzukommen. So, und damit beende ich dann auch die Vorlesung und das ganze Semester. Ich danke Ihnen, dass Sie bis zum Schluss durchgehalten haben. Haben Sie vielleicht so ein paar Spiele gesehen, die man so die Arte unter den Spielen, von denen man mal gehört hat, aber selber nie die Zeit hat, die zu spielen? Kann ich Ihnen nur empfehlen, weil das gerade in diesem Indie-Sektor sind die Spiele, die das Medium voranbringen, weil die Ideen artikulieren, die sich die großen kommerziellen Titel gar nicht leisten können, weil natürlich Sie sich vorstellen können, der Markt dafür ist gering. Aber wie war das bei Calvin eben auch? Also es ist fantastisch, dass man künstlerische Integrität vor Marketability setzt. Und diese Namen hier, oder diese Game Designer, sind jetzt ein kleiner Auszug aus denen, die sich da einen Namen gemacht haben, haben das halt. Also wir haben es so angefangen, und also Jonathan Blow oder Steve Gaynor, also irgendwie Gone Home oder Braid und dann The Witness, also die haben ja auch kommerziell großen Erfolg. Andere sind halt eher bekannt für ihre Werke, aber nicht für ihren kommerziellen Erfolg. Aber alle arbeiten daran, dass das Medium Computerspiel interessant und lebendig bleibt und nicht in den Call of Duties und Assassin's Creed dieser Welt erstickt. Ich wünsche Ihnen gute Semesterpause und wir sehen uns im nächsten Semester wieder.